Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Heute gibt es Ersatzprogramm. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Ja, normalerweise wollte ich dann hier an diesem Tag eigentlich mit dem guten Shaggy Schwarz sitzen und wir wollten eigentlich ein wunderbares, buntes Retro-Thema hier auspacken. Problem war, Shaggy hat sich eine Erkältung zugezogen. Der arme Kerl kommt erst aus dem Urlaub direkt krank. Und bei mir sah es ganz, ganz ähnlich aus. Ich war auch Mittwoch beim Arzt mit Magenproblemen, hab dann fasten müssen, hab 2 Tage lang nichts gegessen, war entsprechend matschig in der Birne, deswegen hat das alles mit der Aufnahme nicht hingehauen. Manchmal ist leider die Gesundheit dann doch ein bisschen wichtiger und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, den Wochenend-Podcast hier klassischerweise ausfallen zu lassen. Stattdessen bekommt ihr jetzt gleich etwas aus dem Supporter-Bereich serviert, nämlich die Classic Review zum WWE Royal Rumble 2001 mit Melanie Gray und meiner Wenigkeit am Mikrofon. Wenn ihr noch mehr haben möchtet, auch aktuellen Kram, dann schaut gerne bei Patreon, bei Steady und bei den YouTube-Kanalmitgliedschaften vorbei. Unter anderem ist da in dieser Woche das Magazin erschienen mit Markus und Kai am Mikrofon. Und dann am 4. Mai um 18.30 Uhr gibt es auf unserem YouTube-Kanal das große Watch Together, Watch Along von WWE Backlash, der Show aus Lyon in Frankreich, mit dem Kai und meiner Wenigkeit. Bis dahin bin ich auch wieder fit. Also ganz, ganz viel Backlash und auch ganz viel Community nächste Woche. Schaut da also gerne rein. Und jetzt ohne großes Rumgelaber, weiter geht's mit der Classic Review zum WWE Royal Rumble 2001. Viel Spaß damit.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und einer neuen Classic Review. Und ihr habt gewählt, es ist der WWF Royal Rumble 2001 geworden. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist die Melanie Gray. Wunderschönen guten Tag, Mella.
Wunderschönen guten Tag auch dir und an alle, Hilfe, ich kann schon kein Deutsch mehr, mein Gott, das fängt ja gut an, an alle, die uns jetzt zuhören, Hilfe.
Ja, vielleicht bist du auch einfach noch so aufgeregt, weil das so ein hitziges Kopf-an-Kopf-Rennen hier gewesen ist zwischen dem Rumble 96 und dem Rumble 2004 und am Ende wurde es dann der Rumble 2001.
Sehr, sehr spannend gewesen. Ihr habt uns auf die Folter gespannt, ihr kleinen Luder.
Genau, also das war ganz kurios, dass dann in der Verlängerung sozusagen hier noch ein anderer Rumble vorbeigezogen ist. Und ich sag's auch nochmal, es haben erneut die Supporterinnen und Supporter von Steady hier den Unterschied gemacht. Also die haben dann das Ruder in Richtung Royal Rumble 2001 gedreht und auch der hat dann knapp mit einer einzigen Stimme Unterschied gewonnen. Jetzt muss ich natürlich fragen, Mella, Royal Rumble 2001, kanntest du den vorher?
Ach, da war ich noch jung.
Das waren wir alle.
Jein. Also ich habe beim jetzt erneuten Schauen gemerkt, ich habe auf jeden Fall das Rumble-Match schon mal gesehen, beziehungsweise zumindest Ausschnitte. Also da gab es schon die ein oder andere Sache, an die ich mich erinnern konnte. Aber komplett hatte ich den meines Wissens zumindest nicht geschaut gehabt, was ein Fauxpas war, wie ich feststellen durfte.
Ja, 2000, 2001 waren richtig geile WWE-Jahre, muss man hier ganz klar sagen. Hier sind wir natürlich auf der Road to WrestleMania X7, 17, 17, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und das war einfach eine geile Zeit. Da waren The Rock, Steve Austin und einige andere wirklich on top. Du hast eine krasse Midcard gehabt. Das haben wir hier auch gesehen im Intercontinental Championship. Leitermatch zwischen Chris Benoit und Chris Jericho. Das war eine fantastische Zeit, um WWE-Fans zu sein. Natürlich war es auch eine schlechte Zeit, um WCW-Fans zu sein, weil die WCW soll es zu diesem Zeitpunkt nicht mal allzu lange gegeben haben. Aber ich kann mich noch gut dran erinnern, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Und das war wirklich die Zeit, wo ich von meinem Tape-Trader die Tapes immer bekommen habe. Haufenweise. Und ich habe alles gefressen und alles bestellt. Also ich glaube, der hat wahrscheinlich durch mich sein Studium finanziert oder so.
Was mir aber witzigerweise aufgefallen ist, also ich habe ja 2004 dann kurz nach Mania angefangen, wieder Wrestling zu gucken. Und es ist krass, was sich in Sachen Talent innerhalb von 3 Jahren getan hat. Weil zumindest gefühlt sind 75% der Leute auf dieser Card 3 Jahre später schon nicht mehr vorhanden.
Das kann sein,
finde ich einfach so krass und so verrückt. Und man sagt ja immer öfter, ja, so Zugpferde wie Austin Rock und so weiter, als die weg waren, das war halt dann schwierig und so. Aber ich musste halt, als ich den Pay-Per-View geguckt habe, nochmal so ein bisschen drüber nachdenken und dachte mir so, boah, scheiße. Da war ja fast nichts mehr aus dieser Zeit übrig. Also zumindest kam es mir so vor, als ich nochmal eben das habe Revue passieren lassen.
Ja, ich meine, 2001 sollten dann ganz viele Leute aus der WCW, aus der ECW rüberkommen. Hier, es gibt auch keinen Brock Lesnar, Shawn Michaels ist noch raus. Also, du hast schon recht, ne? Wenn man ein paar Jahre weitergeht, ist es eine ganz andere WWE, als das jetzt hier der Fall ist. Aber nichtsdestotrotz, spannende Zeit damals und ein mega, mega heißes Produkt. Das hat sich ja auch in der Buy-Rate geäußert. Also das Ding hat sich weit über 600.000 Mal verkauft, was damals sehr, sehr gut gewesen ist. Und ich würde sagen, wir können da noch einsteigen. Die Show hat am 21. Januar 2001 stattgefunden. Also passt eigentlich auch so zeitlich ganz gut. Schnappe 23 Jahre später. Wir denken nicht drüber nach. Knapp 17.000 Zuschauer sind hier in der New Orleans Arena in, logischerweise, New Orleans, Louisiana. Und die Tagline, also die Unterschrift von dem ganzen Ding hier heißt 30 Men, Every Man for Himself, One Victor. So, und dann, weil das war ja auch so ein Ding, was hier das Intro schon vorgegeben hat, Melle. Oder das war wirklich fast schon martialisch, ne? Also die Titelträger, die schon einmal Titelgold gespürt haben, die wollen noch mehr. Das sind die Championship-Junkies und andere, die wollen dann zum ersten Mal an das große Gold und wollen dieser Lust frönen sozusagen. Und der Royal Rumble, der ist nicht der erste Step to WrestleMania, sondern der ist der First Step to Ultimate Glory. Also da hat man schon ziemlich dick aufgetragen, oder?
Ja, absolut. Man hat natürlich auch die großen Stars da gefeatured, Steve Austin, Rock, Undertaker, Kane und eben noch weitere. Aber da haben sie natürlich auch schön die Stars nochmal gepusht. Guckt mal hier, die sind alle dabei, alle in diesem Match. Und ja, hat man schon Lust bekommen.
Ja. Ja, ja, ja. Also, aber da hat man eh Lust drauf. Ich glaube, es gibt auch wenige Rumbles, auf die man gar keinen Bock hat. Also selbst in den vergangenen Jahren.
Ey, Rumble ist für mich immer geil. Egal wie scheiße es ist, aber Rumble-Matches, also entweder sind sie so scheiße, dass es schon wieder lustig sind, oder sie sind halt einfach richtig, richtig gut. Und du hast halt immer diese Hoffnung. Gibt's eine Überraschung? Wer ist die nächste Nummer? Immer diese kurze Spannung, die da trotzdem aufgebaut wird. Und entweder dann die Reaktion mit, oh mein Gott, oder, ja, okay.
Ne? Absolut. Das ist immer der Reiz am Royal Rumble und da sitzen wir ja alle davor und haben da richtig, richtig Spaß dran. Und da freuen wir uns ja dann auch in dieser Woche drauf, weil natürlich steht bei uns auch, wenn wir den Podcast hier aufnehmen, der Royal Rumble 2024 vor der Tür. Auch dazu gibt's natürlich dann die Review, aber jetzt geht's erstmal nochmal 23 Jahre zurück in die Vergangenheit zum Royal Rumble 2001. Das war jetzt nur, um's reinzureiben, genau. Ja, hier gab's auf jeden Fall, es gab ein Pre-Show-Match, was noch stattgefunden hat und für Heat aufgezeichnet worden ist. Das war Lowdown damals und die trafen auf Kai und Tai, 2 Minuten war hier nicht drauf. Das kann man sich anschauen, wenn man Heat nochmal nachholen möchte. Und der Opening Contest auf jeden Fall hier war ein Tag Team Match um die WWF Tag Team Championships. Es treffen die amtierenden Titelträger Edge und Christian auf die Dudley Boys. Und hier hat man natürlich schon die Geschichte dieser beiden Teams im Hintergrund, ne, die Leiter-Matches, die sie bestritten haben, die TLC-Match, das erste TLC-Match, was sie bestritten haben. Die Fehde der beiden ist bekannt, natürlich noch mit den Hardys mit rein. Hier, das ist aber eher so eine persönliche Geschichte gewesen. Ne? Da gab es ja im Vorfeld auch die Attacken von Edge und Christian gegen die Dudleys, die hier ja beiden eine Gehirnerschütterung per Concerto zugefügt haben. Und ja, das war dann hier die Geschichte und ich weiß noch, dass ich damals tatsächlich ein bisschen enttäuscht gewesen bin, weil ich diese Ansprüche von den Leiter-Matches und von den Table-Matches und ich weiß nicht, was wir da alles gesehen haben, so im Hinterkopf hatte. Und das hier war tatsächlich ein sehr straightes Tag-Team-Wrestling-Match mit Geschichte im Hintergrund, Mella.
Ja, absolut. Also ich muss sagen, so die erste Hälfte vom Match, da war ich auch noch so ein bisschen, das war schon sehr stunny, muss ich fast sagen. Aber so die zweite Hälfte, da hat das dann Fahrt aufgenommen. Dann haben sie auch ein bisschen wieder mehr mit dieser Verletzung eben von den Dudleys gespielt. Das fand ich dann wieder cool. Also klar, wenn man hier diese TLC-Matches oder so im Kopf im Hintergrund hat, kann ich verstehen, dass das enttäuschend ist. Aber so an sich kann man definitiv als Opener bringen.
Fand ich halt auch. Und da können wir mal so ein bisschen durchgehen. Es ist kein herausragendes Match, aber es ist ein gutes Match. Und die Leute waren heiß. Ich finde das, was du hier merkst, auch zu der Zeit, ist, dass so viele Leute auch aus der Midcard einfach so over sind, dass die riesige Reaktionen ziehen. Auch die Dudleys waren ja einfach mega heiß jetzt zu dem Zeitpunkt, oder?
Ja, also wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ne, die Reaktionen waren definitiv da. Man muss halt auch sagen, Edge und Christian, das ist die 5. Titelregentschaft schon gewesen zu dem Zeitpunkt. Also, ne, die sind halt auch ein bekannter Name und die sind halt auch echt lustige beziehungsweise gute Heels. Also das hat an der Stelle halt, wie gesagt, echt gut funktioniert und deswegen finde ich auch, also ist das ein guter Opener, weil eben die Leute so heiß waren, auch wenn es in Anführungszeichen nur Midcarder sind.
Ja, und hier sehen wir es dann eben auch. Am Anfang sind erstmal Dudleys so ein bisschen mit dieser Anfangsenergie da und dominieren eigentlich über weite Strecken Edge und Christian. Da gibt's auch dann, keine Ahnung, zum Beispiel den Neckbreaker gegen Edge. Und selbst als dann Christian reingebracht wird, kontert Devon den direkt mit dem Hip-Toss und Reverse Elbow für die 2 aus. Dann kommt Bubba Ray rein. Es gibt einen Double Shoulder Block und einen Elbow wieder für die 2. Dann gibt's gegen Christian hier einen großen Front Slam und man hat hier eben den Punkt, dass die Dudleys sehr, sehr stark dominieren, ne? Und auch die Aktionen von Edge und Christian eigentlich immer kontern, bis dann zum ersten Mal hier Edge und Christian wirklich mit den unfairen Mitteln quasi kämpfen. Da wird Devon eingetaggt, auch da wieder kontert Edges Ansturm mit einem Powerslam. Dann soll es aber hier ein Whip-In geben. Es gibt aber stattdessen ein Reversal und von außen schlägt dann einmal Christian in Devon in den Nacken. Und das ist natürlich hier das Kryptonit sozusagen. Die Köpfe, die Nacken sind aufgrund dieser Vorgeschichte mit dem Concerto hier das Ziel. Und Mella, ja, ab diesem Zeitpunkt wendet sich das Blatt auch so ein bisschen. Da spielt diese Verletzung, die Concussion, die Gehirnerschütterung, die ja beide davongetragen haben, weshalb sie trotzdem antreten, ne? Die spielt dann auf einmal eine sehr, sehr große Rolle.
Ja, muss, ne? Muss, die Show muss weitergehen. Ja, Edge nutzt das natürlich und stompt da erstmal ein bisschen auf Devon rum, um ihn eben am Boden zu halten, zeigt dann auch noch einen Belly-to-Belly-Suplex. Christian kommt nochmal rein, zeigt dann einen Russian Leg Sweep gegen Devon, auch natürlich schön wieder auf den Nacken quasi, der dann auch dann den Kopf in die Matte haut. Und also jetzt, wie du gesagt hast, ne, die Heels nutzen jetzt natürlich diese Schwachstelle der Nacken der Dudley Boys. Und es gibt auch noch mal einen Neckbreaker mit danach einem Pin-Versuch, der wird aber aufgebrochen. Und es gibt an der Stelle halt die klassischen Heel-Quick-Tags. Also ne, schnell rein, schnell wieder raus, an der Schwachstelle arbeiten, um die da eben davon abzuhalten, irgendeinen Stich zu sehen.
Genau, und hier auch dann so ein bisschen illegal mal einzuwechseln teilweise, ne? Also auch wenn der Ref sich dann um Bubba kümmert, zum Beispiel um ihn rauszuschicken, dann machen Edge und Christian schnell den Switch so rum. Auch da viel Gewürge oder auf den Kopf treten, auf den Nacken treten. Das ist hier genau das, was sehr oft passiert. Das sehen wir dann eben auch durch Christian zum Beispiel, der es dann macht. Und ja, also den ersten Hope-Spot, den gibt's dann, als Edge und Christian hier so eine Art Stomp-Pile-Driver andeuten, wo dann Devon kontern kann, ein Catapult zeigt einen anschließenden Einroller für 2 und da merkst du schon so, die Crowd, die ist heiß und danach kommt er nochmal zurück mit einer Double Clothesline und dann denkt man, ja, Devon, du schaffst es in die Ecke, du hast hier beide niedergestreckt, aber natürlich sieht der Referee dann den ersten Hot Tag nicht, Mella, oder? Auch Klassiker.
Ja, absolut. Also, ne, das ist halt Tag Wrestling 101 quasi, so schön, ne, wenn der Hot Tag kommen soll fürs Comeback. Na, vergiss es. Ja, genau, also Christian lenkt da eben den Ref ab, dadurch wird der Tag nicht gewertet. Bubba, der dann noch mit dem Referee argumentiert, sie streitet. Währenddessen Edge und Christian die Stühle in den Ring bringen für ein weiteres Concerto, aber Devon ist da geistesgegenwärtig, duckt ab und beide treffen sich, also jeweils mit dem Stuhl auf Stuhl, verkaufen dann noch so ein bisschen den Impact quasi mit den Händen. Die gehen dann auch down und das nutzt dann Bubba finally. Oh, sind wir heute im Englischen unterwegs. Ja, Bubba endlich für den Hot Tag, indem er dann auch noch einen Backbody Drop an Christian zeigt und eine Stun Gun an Edge in das Top Rope.
Genau, und dann sind sie halt hier, also die Dudleys wirklich wieder im Vormarsch. Es gibt noch die Baba-Bomb gegen Christian. Dann gibt's den Slam und eine Aktion, die auch sehr zeitgenössisch ist. Natürlich der WhatsApp-Legdrop damals. Den verstehen, glaube ich, Leute heutzutage gar nicht mehr, oder? Warum die Dudleys damals WhatsApp gemacht haben.
Boah, ich musste vorhin lustigerweise genau daran denken, weil ich so dran dachte, haha, für No Holds Barred, eigentlich müsste man wirklich mal das bringen. Wir so, WhatsApp! Einfach nur 5 Minuten straight durchziehen und dann so, ja, willkommen bei No Holds Barred.
Ich freue mich auf die nächste Ausgabe am Mittwoch, am Samstag, Entschuldigung.
Aber das ist, okay, das macht mir gerade ein bisschen Angst. Ich hatte das wirklich, lass es eine Stunde her gewesen sein, dass ich diesen Gedanken hatte. Okay. Ja gut, vielleicht war ich auch einfach nur meiner Zeit voraus.
Vielleicht, aber das war damals aus dem Budweiser-Spot, wenn ich mich nicht komplett täusche.
Und ich hatte a Scary Movie im Kopf.
Ja, das gibt's auch, aber die haben es ja wiederum auch geklaut. Also als ob Scary Movie irgendwas selbst gemacht hätte.
Ja gut. Das ist ja das Gimmick des Films.
Ja. Eben drum. Genau, es gibt diesen Headbutt auf jeden Fall dann gegen Edge. Dann sollen hier die Tische rausgeholt werden, was natürlich in einem regulären Tag-Match eigentlich auch gar keinen Sinn macht. Es geht so ein bisschen vogelwild durcheinander. Edge will dann mit dem Bell zuschlagen, der sich auch noch hier krallt. Der Schlag geht aber vorbei. Stattdessen gibt es einen Roll-Up für die zwei. Es soll den Unprettier von Christian geben. Der wird auch gekontert. Stattdessen soll hier der 3D kommen. Und dann eine sehr schöne Kombination, wie ich finde. Also es sollte den 3D gegen Christian geben, aber als Baba Anlauf ins hintere Seil nimmt, kommt quasi Edge mit einem Spear aus dem vorderen Seil angesprungen und Matt Baba hier zu Boden. Fand ich eine sehr schöne Kombination und auch eine gute Art und Weise, hier die verschiedenen Signature-Moves miteinander zu verknüpfen, oder?
Das fand ich auch sehr innovativ. Also das hat auch vom Timing super alles funktioniert an der Stelle und die Crowd war dementsprechend natürlich komplett da, weil natürlich Spear von Edge, Finisher und so weiter und so fort. Das hätte schon das Ende sein können.
Ja, genau. Und dann werden aber Edge und Christian auch so ein bisschen übermütig, ne? Wollen dann hier den WhatsApp-Headbutt ihrerseits zeigen. Tja, das klappt nicht so ganz. Baba rollt dann, ich meine, Christian rollt er dann ein, sodass man quasi in so einer Art Victory-Roll-Position ist. Und Devon schubst dann Edge runter vom Top-Rope, sodass der den WhatsApp-Headbutt bei seinem Partner Christian zeigt. Das ist halt auch immer das bei Edge und Christian gewesen. Ne? Die waren auf der einen Seite waren die halt diese Comedy-Heels und auf der anderen Seite waren die aber dann auch die Arschlöcher, die dir dann eben die Stühle am Kopf geknallt haben. Also ich finde das nach wie vor sehr spannend, wie man hier so einen ambivalenten Charakter gemacht hat. Auf der einen Seite halt eben so Clowns, aber trotzdem, wenn es sein muss, schlagen die halt auch zu. Aber genauso können die halt hier so ein Ding auch verlieren mit so einer Trottelaktion. Und dann kassieren sie den 3D und dann ist es vorbei. Oder?
Ja, aber es funktioniert. Ja. Es funktioniert. Also gerade, ich glaube, das liegt halt wirklich auch daran, dass die diese intensiven TLC oder einfach nur Chairs-Matches oder was auch immer hatten, dass die trotzdem diese Credibility hatten im Ring. Also, ne, du wusstest, okay, wenn die können auch Bur zuschlagen. Und ja, ansonsten, das sind halt lustige Dudes, die halt cocky sind.
So. Ja. Ansonsten, dann wäre hier das Match gelaufen, also 3D, dann gibt's den Pinfall und den Titelwechsel dann hier natürlich auch. Auch da, nicht das allerspektakulärste Tag-Match, was wir hier jemals gesehen haben, aber ein gutes Tag-Match. Und vor allen Dingen auch die Reaktion danach, als hier der Pinfall durchgezählt worden ist. Also, die Crowd hat sich nicht darüber beschwert, dass es hier nicht noch mit Leitern oder sonst irgendwas zu Werke gegangen ist, oder?
Nein, absolut nicht. Also, wie gesagt, klar, das war jetzt ein relativ funny Tag-Match, gerade so eben die erste Hälfte. Aber ich fand das einen sehr, sehr schönen Weg eben ins Comeback und ins Finish von den Dudleys. Und die haben halt eine Geschichte erzählt. Und mehr brauchst du doch auch nicht. Ne? Ja. Die haben das mit den Stühlen sogar geteased. Die haben die Tische geteased. Ne? Und ja, der Rest ist halt in Anführungszeichen simples Wrestling. Und wie gesagt, mehr brauchst du doch nicht.
Nö, das war unterhaltsam und ich habe es jetzt auch als besser empfunden, als ich das damals empfunden habe. Also ich glaube, damals habe ich mich davor gesessen so, ist das langweilig, das ist ja normal catchend. So, will ich nicht. Die sollen sich zerstören und durch Leitern werfen und ich weiß nicht was. Naja, trotzdem, schöner Opener. Dann geht's Backstage und wir sehen hier Drew Carey, den Comedian, Impro-Künstler, einen Kollegen von Shaggy quasi, ankommen und der soll hier nämlich eine größere Geschichte bekommen. Es gibt noch mal einen kurzen Videoeinspieler, wo Vince McMahon sich zu Wort meldet und sagt, hier, Triple H bekommt, sollte sein Titelmatch und dann sehen wir hier Stephanie und Triple H. Wir wissen, Triple H soll an dem Abend nämlich auf Kurt Angle treffen und es gab so eine Art Vierer-Fehde quasi hier. Triple H und Stephanie gegen Kurt Angle und Trish Stratus. Die Geschichte mit Kurt, Stephanie und Triple H, die geht ja auch noch so ein bisschen zurück. Das war ja auch dieses kleine Love Triangle, was wir hier gehabt haben. Jetzt ist Trish noch mit da drin. Vince McMahon hängt da auch noch so ein bisschen mit drin. Naja, und es geht natürlich dann auch um die Konfrontation zwischen Stephanie und Trish. Eigentlich will Triple H Steph gar nicht dabei haben, aber Steph, ne, wie ein McMahon so ist, so ich werde ja Trish aus dem Weg räumen. Und ja, dann kommt Drew Carey hier mit dazu. Mella, ich muss dich erstmal fragen, du bist ja als Stephanie McMahon Maniac hier bekannt. Sie jetzt hier nochmal so in wirklich sehr jung nochmal zu sehen in dieser Rolle, wie gefällt dir das?
Ich finde das immer so witzig, wenn man so ältere Sachen von ihr sieht, wo die Stimme noch nicht so ihrem Vater so ähnlich ist. Also sie zeigt schon Ansätze von diesem kratzigen, ja, fire. Aber es ist noch nicht ganz da. Und eigentlich, also es tut mir leid, aber das ist eine unfassbar heiße Frau. Also ja, das ist nun mal so. Also klar, da hat sie noch nichts machen lassen, meine ich zumindest. Aber ich fand die damals schon echt heiß. Tut mir leid.
Ist okay.
Ist einfach so. Aber es ist immer wieder lustig, so die Entwicklung zu sehen. Von der zu dann, ja, der, ja, improveden Fragezeichen, zu der Mami, zu der Cougar.
Ja, aber auch so die Businessfrau, ne, die sie dann jetzt auch immer wieder ist, ne, und die das Unternehmen auch so repräsentiert. Die war hier 25 gerade mal zu dem Zeitpunkt,
krass.
Ne?
Krass.
Also.
Oh. Also, ne, ich finde Stephanie immer noch heiß. Also hier bei ihrem letzten Catch-Auftritt war das, wo die dieses Singlet, also diesen Jumpsuit da anhatte aus diesem Leder. Also tut mir leid, absolut heiße Frau. Entschuldigung.
Anderes Thema, Drew Carey. Drew Carey ist sich hier nicht bewusst, dass Triple H und Stephanie verheiratet sind. Mann, ey, der hat das WWE-Produkt nicht verfolgt, ne? Das haben wir auch nicht vergessen.
Ja, sagt er ja auch.
Genau. Und ja, also übrigens, in Real Life waren die beiden da noch nicht verheiratet. Ne? Die haben erst zwei Jahre später geheiratet. Auf jeden Fall sagt er halt hier, dass er irgendwie Kamala getroffen hat und der ganz merkwürdig gesungen hat und Triple H guckt dann auch so ein bisschen, rollt mit den Augen und Drew will aber mit Vince sprechen, weil Vince im Moment kann natürlich Tipps geben, wie er hier seine neue Impro-Show dann bewerben kann und ja, dann kommen sie aufs Thema Frauen zu sprechen und so und dann hat Stephanie natürlich einen heißen Tipp für ihn und sagt dann, ja, geh doch mal hier nebenan, ne, geh mal zu Trish Stratus rüber, ne, du bist doch so ein Ladies-Man, ne, und ja.
Ich frag mich aber, warum? Warum soll der, also...
Der soll die nerven, deswegen.
Wow.
Weil der so ein bisschen unangenehm ist, deswegen. Weil der ja, weil der ja kein sexy Typ ist, sondern halt so ein witziger Nerd mit Brille und Bauch.
Ja, wow.
Also, so habe ich das damals, ich kannte den damals nicht. Ich kenne den ehrlich gesagt bis heute nicht genau, was der macht, aber naja.
Ich habe damals irgendwann, also vor x Jahren, hier, der hatte ja so eine Stand-Up-Show mit anderen Comedian-Gästen. Die war eigentlich ganz witzig, muss ich sagen. Ich weiß aber nicht mehr, wie die hieß, keine Ahnung.
Muss man Shaggy fragen, der weiß das garantiert. Oder Chris, einer von den beiden wird's wissen. Naja, auf jeden Fall, damit endet erstmal hier dieses Segment und es geht nochmal Backstage, dann sehen wir hier die APA, die Karten spielt, also Farouk und Bradshaw und da wird erstmal die Nummern gezeigt, so nach dem Motto, ich zeig dir meins und wenn du mir deins zeigst, ne? Und dann kommt ja hier Crash Holly reingerannt und in seiner hektischen, Wie hieß der nochmal? Elroy Jackson? Ich glaube der kleine Junge von den Jetsons damals, in dieser hektischen Art, wie er gesprochen hat.
Oh.
Sagt er doch so, ja, hier, ne, ich weiß, wir sind Freunde, ne, aber wenn ihr mir in die Quere kommt, ich schmeiß euch alle raus. Und dann ist es das. Dann gibt's nur das Damn hinten dran und das wollen ja eigentlich auch nur alle Leute hören. Das hast du ja damals nur drauf gewartet, dass bei APA-Segmenten das Damn kommt.
Ja.
So.
Man auch.
Genau, das stimmt. Jetzt geht's weiter mit Wrestling und zwar mit einem Leitermatch um die WWF Intercontinental Championship. Jericho und Benoit, die stecken schon seit längerer Zeit in einer Fehde um die IC Championship und jetzt hier soll's dann endgültig ausgefochten werden. Und Männer, das ist jetzt ein längeres Match und das ist vor allem auch ein Match, was unfassbar viele Spots in unglaublich kurzer Abfolge bringt. Oder ich war gerade gegen Ende überrascht davon, da wurde dir gar nicht mehr normal gewrestelt, sondern du hast ja im Prinzip einen Spot nach einem Spot nach einem Spot.
Ich war ein bisschen überfordert. Also sei mir nicht böse, wenn ich nicht jeden Spot jetzt drauf habe. Aber ja, du hast recht. Was ich aber vorab sagen kann, ich fand's verrückt, auf wie viele Arten die diese Leiter benutzt haben. Ich meine, klar, das war zu einer Zeit, da war jetzt, also ne, es gab ja mittlerweile schon einiges an Leitermatches. Ich meine, wir haben jedes Jahr ein Money in the Bank Match. Aber trotzdem, teilweise haben die Leiter eingesetzt auf Arten und Weisen, wie ich es gefühlt zumindest noch nicht so gesehen habe oder zumindest nicht so gut.
Ja, also unglaublich viele Spots, auch teilweise Spots dabei, die du heute nicht mehr bringen könntest, weil die sehr, sehr gefährlich sind. Ne? Also
ja.
Sehr ungesunde Dinge auch dabei. Gehen wir auch mal hier in das Match rein. Ein großer Faktor hier ist natürlich Chris Jerichos Schulter, die angeschlagen ist. Und das ist auch was wir sehr früh schon im Match sehen. Anfangs geht's ein bisschen hin und her. Jericho mit ein paar Clotheslines und Chops. Benoit kommt dann zurück, schickt Jericho das erste Mal in den Ringpfosten mit der Schulter. Dann gibt's den Chop und dann erneut den Shoulder Breaker hinten dran. Das heißt, hier wird schon mal eine Schwachstelle kreiert. Jericho kämpft sich dann wieder den Vorteil, will hier mit einem Springboard nach draußen, verfehlt aber, also es wurde vermutet von den Kommentatoren, wird das ein Springboard-Dropkick gegen Benoit, der draußen auf dem Apron stand, auf jeden Fall ist er rausgeflogen. Benoit dann raus, will diese kurze Pause nutzen, sich die Leiter holen, Jericho fängt ihn dann ab. Benoit kämpft zurück, whippt ihn wieder in den Pfosten, wieder gegen die Schulter, holt dann tatsächlich die Leiter, will dann mit der Leiter in den Ring, legt die dann so aufs Apron, wie man es kennt. Jeder denkt, ach, jetzt kommt ein Dropkick. Aber Benoit hebt die Leiter hoch und ja, stattdessen rutscht quasi Jericho mit dem Baseball-Slide drunter durch und es geht mit der Schulter dann für Jericho hier in die Leiter. Und ja, also Mella, das ist schon mal so der erste Vorgeschmack, den wir hier haben. Also da wurde schon ein, zwei Mal die Leiter hier eingesetzt und vor allem auch die Schwachstelle von Chris Jericho hier kreiert.
Ja, und genauso geht's halt auch weiter. Also Benoit, der sich da wieder die Leiter schnappt, beziehungsweise versucht eben hochzugehen, aber wird dann abgeholt von Jericho mit einem Electric Chair Drop. Es gibt noch eine Clothesline in die Ecke gegen Benoit von Jericho und der dann auch die Leiter eben als Waffe nutzt und Benoit da in den Kopf hämmert. Nochmal in die Rippen danach. Also ne, die Leiter kommt schon gut zum Einsatz. Und was mich verwundert hat, die hatten ja nur eine Leiter, ne?
Ja.
Eine einzige Leiter. Und ich dachte die ganze Zeit, die benutzen die so oft. Also schon an der Stelle dachte ich mir so, also wenn da nicht noch eine unterm Ring ist, dann viel Glück.
Ja, absolut, absolut. Und auch gerade, wie du schon sagst, wie die jetzt hier zum Einsatz kommen, das sehen wir ja auch dann danach. Ne? Da wird dann die Leiter quasi oben auf den Turnbuckle gelegt, also dass die wie so ein Speer nach vorne zeigt und Jericho will dann Benoit da reinwippen, aber es gibt den Reversal und Jericho fliegt da quasi mit rein und die Leiter fliegt auch polternd mit hinterher und den nächsten großen Spot, den gibt's ja dann danach, weil dann denkst du dir so, ja gut, jetzt ist Jericho erstmal angeschlagen nach dem großen Ding, ne, und Benoit will das ausnutzen, will hier durch die Seile auf Jericho springen und Jericho hat sich aber unterm Ring noch einen Stuhl hervorgekramt und haut Benoit einfach, der hier durch die Seile geflogen kommt, den Stuhl stumpf gegen den Kopf.
Das war sehr unangenehm.
Ja.
Also gerade nur mit dem Hintergrund war das sehr, sehr unangenehm.
Ja.
Und es, also auch ohne den Hintergrund sah das schon böse aus, weil halt auch Benoit einfach dann nach draußen pummelt.
Ja.
Wie ich so schön sage. Aber ja, also ich meine, er hat da noch so halb versucht, die Hände hochzunehmen oder es war halt, weil man einfach so springt, ne, mit den Armen voran, keine Ahnung. Aber das sah böse aus.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ja, auch mit dem Schwung, der bringt auch so viel Eigenschwung mit und springt dann quasi nochmal in diesen Stuhl hinein. Also auch selbst wenn du die Arme damit hochnimmst, also es ist kein gesunder Spot und bin ich auch ganz froh, dass wir sowas heutzutage eher seltener sehen. Jericho legt dann Benoit hier auf der Guardrail ab und ja, will dann quasi mit der Leiter zusammen vom Apron aus auf Benoit springen und den auf der Guardrail zerdrücken, oder? Also so habe ich es zumindest gedeutet.
Was auch immer der Plan war, es hat ja eh nicht funktioniert.
Ja, genau.
Wahrscheinlich war das der Plan. Mach irgendwas, geht ja eh schief.
Wir haben sowas zum Beispiel ja beim Leitermatch zwischen Shawn Michaels und Razor Ramon gesehen, wo Shawn Michaels die Leiter so ähnlich eingesetzt hat, aber eben nicht auf die Guardrail und auch nicht nach draußen, sondern halt eben im Ring und der hat sich dann auch sehr, sehr schön abrollen können. Hier wäre das nicht der Fall gewesen, sagen wir es mal so. Naja, Benoit weicht aus, danach geht's wieder auf die Schulter. Benoit benutzt dann die Leiter erneut, wie zuvor auch Jericho, also als Battering Ram quasi, also auf die Schulter gelegt. Und dann, sagst du quasi mit der Front der Leiter deinen Gegner am Kopf erwischt. Auch das hart. Dann schnappt er sich noch den Stuhl, drischt Jericho hier den Stuhl auf den Rücken. Es gibt im Ring dann wirklich eine harte Clothesline, die hier geschlagen worden ist. Und dann stellt Benoit die Leiter in der Ecke auf und ja, wirft Jericho hier quasi wie so ein Lawn-Dart da hinein, ne? Also wie wir es sonst vielleicht beim Oldschool kennen oder halt wirklich bei so einem Lawn-Dart-Throw. Also auch das wieder, die schenken sich hier nichts und wir kommen nämlich jetzt in die Phase, wo sehr viele Ausrufezeichen in meinen Notizen sind, Meller.
Okay, was ist das erste Ausrufezeichen?
Das erste Ausrufezeichen war der Stuhlschlag gerade eben.
Ach so.
Das zweite war jetzt dieser Frontalsturz von Jericho in die Leiter und dann kommen gleich noch einige mehr. Wir haben dann hier so ein Hin und Her, ne? Jericho, der wird dann von Benoit auf die Schulter genommen, rutscht dann aber runter und schickt den quasi in die angelehnte Leiter. Hier ist mir aufgefallen, so, das Selling von Jericho ist hier manchmal so ein bisschen offen. Auf der einen Seite verkauft er halt die Schulter sehr, sehr stark. Auf der anderen Seite aber vergisst das auch dann zwischendurch. Ist dir jetzt auch aufgefallen?
Ja, ich muss aber auch sagen, es ist wirklich schwierig, dauerhaft ein angeschlagenes Körperteil zu verkaufen, weil du musst ja gleichzeitig andere Sachen verkaufen.
Ja.
Ne? Wenn du was an den Kopf kriegst, dann verkaufst du natürlich den Kopf, dann denkst du nicht über die Schulter quasi nach. Und man vergisst es halt leider ab und zu, ne? Es ist leider so.
Und vor allem ist es nicht dann wahrscheinlich auch so, dass wenn du so ein krass intensives Match hast, was die beiden hier auch noch ja einfach führen, dann glaube ich, ist es noch viel natürlicher eigentlich, dass du Sachen auch vergisst, oder? Also so zwischendurch mal.
Ja, vor allen Dingen, du hast es ja am Anfang gesagt, die machen hier so viel. Also es gibt genug, worauf man sich konzentrieren muss an anderen Sachen.
Ja, und hier sehen wir es dann auch wieder, ne? Also die Leiter wird hier quasi in der Ecke aufgestellt und Jericho platziert dann Benoit so ähnlich wie zu einem, ich sag mal, Side-Suplex vom Top-Rope hier, aber innerhalb der Leiter. Also er hakt quasi die Beine ein und sorgt quasi dafür, dass Benoit da drauf sitzen bleiben kann. Und dann gibt's so eine Art Russian Leg Sweep mit der Leiter vom zweiten Seil runter von Jericho gegen Benoit. Also auch das, ne? Nicht gesund, weil auch das ist doch auch total unkoordiniert, oder? Also du kannst doch du hast deine Beine nicht richtig im Griff, du hast die Leiter, die ja auch auffedert, das heißt, die können dir auch ins Gesicht fliegen, Mella, das ist doch auch eine extrem gefährliche Aktion, oder?
Ja, vor allen Dingen hatte ich Angst um das Bein von Benoit, weil das war ja in der Leiter und das ist ja sowieso, das wäre meine Panik bei einem Leitermatch, dass sich mein Bein da irgendwo drin verhakt und das. Es geht halt sehr schnell, dass da die Bänder oder der Knochen durch ist. Und da hatte ich echt ein bisschen Angst. Und es sah schmerzhaft aus, aber ich fand jetzt auch nicht, dass es so super gut aussah, muss ich sagen. Also, wie du sagst, es sah so ein bisschen unkontrolliert aus. Und unorthodox. Nennen wir es unorthodox.
Ja, ja, ja. Und ja, also trotzdem krasse Aktion, nichtsdestotrotz, ne? Und aufgrund der Vielzahl an Aktionen bleibt noch gar nicht so viel Zeit, quasi diese großen Aktionen dann zu verkaufen. Auch hier jetzt wieder geht's relativ schnell weiter. Ne? Dann kontert Chris Benoit hier mit einem Dropkick gegen die Leiter und ist damit wieder zurück. Es gibt dann noch einen Side-Suplex, dann einen Reversal. Benoit muss dann in der Ecke quasi aufgelehnte, horizontal aufgestellte Leiter. Und dann gibt's ein Catapult über das Top-Rope mit der Leiter von Chris Jericho gegen Chris Benoit. Und das ist übrigens das nächste Mal, wo hier Alter mit drei Ausrufezeichen bei mir steht.
Das verstehe ich auch sehr gut. Und ich hatte wirklich Angst, dass das endet wie bei Mercury?
Ja, ja, nee, genau.
Doch, Mercury war ja derjenige. Musste kurz überlegen, ob Nitro oder Mercury. Aber nee, Nitro ist ja Johnny TV.
Der ist ja Johnny Elite, ist der jetzt.
Entschuldigung, Johnny Elite. Ja, mein
oder
Gott.
Oder Johnny Honor, ich weiß es gerade nicht.
Ich habe keine Ahnung. Johnny irgendwas.
Genau, aber auch da, ne? Also vom Timing her und auch wie der Art und Weise, wie Benoit das verkauft hat, also der Snap, den der da in der Aktion hat und wie der nach hinten stürzt quasi im perfekten Moment und offensichtlich auch die Leiter nicht so ins Gesicht bekommt, dass das Gesicht in 1000 Scherben ist, das ist schon krass. Ne? Und das zeigt auch immer auch, wie gut Chris Benoit war, ne? Jetzt mal alles außen vor gelassen. Aber ja, das ist schon echt krass. Wir sehen dann einen Dropkick von Jericho gegen die Leiter, während Benoit die hält. Und wir kriegen jetzt hier wirklich ganz viele große Aktionen, wirklich schnelle Abfolge, ohne große Pausen dazwischen, eine Aktion nach der anderen. Und ja, so geht's dann hier eben auch weiter, ne? Benoit, also Jericho will dann nach oben, Benoit fängt ihn ab, suplext ihn dann mit einem, ja, Overhead Side-Suplex, Back-Suplex hier über das Top-Rope. Und auch da, man, also als Wrestlerin, also man will ja normalerweise koordiniert fallen, aber da fällst du doch nicht koordiniert in dem Augenblick, oder?
Nee, weil du musst ja erstmal, okay, du musst erstmal diesen Flip darüber schaffen, diesen Rückwärtsflip. Das heißt, du guckst, wo ist das Top-Rope, damit man irgendwie Halt hat oder sich oder eine Orientierung zumindest. Und ich habe es ja mal im Training versehentlich geschafft, da vorwärts einen Überschlag drüber zu machen, weil mir einer zu viel Schwung mitgegeben hat. Das war das beschissenste Gefühl, was ich jemals hatte, weil du einfach eben dieses Gefühl hast, dass du keinerlei Kontrolle hast. Also dein Körper macht irgendwas und du hoffst einfach nur, dass es gut geht und du irgendwie auf den Füßen landest. Und selbst auf den Füßen zu landen, ist unangenehm, weil du halt aus einer gewissen Höhe fällst, nach draußen. Da sind zwar Matten, aber da sind halt diese dünnen Dinger. Und ja, nee, hätte ich keinen Bock drauf.
Und Jericho lag dann da auch erstmal, als wenn er ausgenockt wäre. Benoit klettert dann die Leiter hoch. Jericho hinterher wird runtergestoßen, kommt dann aber wieder zurück. Auch dieses Hin und Her quasi um die Leiter, das sehen wir auch relativ häufig. Und nimmt dann Benoit oben in die Walls of Jericho. Die Aktion macht eigentlich keinen Sinn, so wie es angesetzt ist, wenn man ehrlich ist. Aber ist halt ein geiles Bild, muss man sagen. Sieht man auch, hast du darauf geachtet, die ganzen Blitzlichter, die da aufgegangen sind?
Ich wollte es gerade sagen. Also da haben etliche Leute ihre damals ja noch Kamera gezückt, nicht die Handys. Und gab natürlich auch eine dementsprechende Reaktion. Und selbst wenn es keinen Sinn macht, es ist schon ein cooles Bild.
Ja.
Wie die zwei da überall, also hier Benoits Rücken da quasi über die Leiter gebeugt und Jericho da irgendwie dranhängt. Ja, der Weg raus war dann auch wieder eher so ein bisschen unorthodox. Also es sah halt einfach sehr witzig aus, wie Jericho das dann irgendwann aufgelöst hat. Benoit da an der einen Seite so wahrlich nicht schön runtergefallen ist, aber immerhin safe.
Ja.
Und Jericho auch, der da sich erstmal wieder sicher positionieren musste. Also das hat leider so ein bisschen die Ernsthaftigkeit von diesem Spot für mich weggenommen, weil das so ein bisschen komödiantisch war. Aber trotzdem, wie gesagt, also es ist halt ein cooles Bild.
Ja, also passt schon. Ich habe mir da eher Sorgen gemacht, wie du da runterkommst, weil du ja auch da, Benoit macht ja quasi auch so eine Rückwärtsrolle an der Leiter entlang.
Ja, und so einen halben, nur so eine halbe, der ist ja so ein bisschen seitlich.
Doch. Ja.
Aber egal.
Genau, und am Boden liegend schafft es hier Benoit noch, die Defense zu spielen, wie man so schön sagt, und nimmt dann die Leiter in so eine Art Drop-Toe-Hold, so nenne ich es einfach mal, und sorgt dafür, dass hier die Leiter umfällt und Jericho fällt dann aufs Top-Rope. Auch da wieder, wir nehmen uns nicht viel Zeit, um irgendwas zu verkaufen. Jericho schnappt sich dann kurze Zeit später die Leiter und haut damit Chris Benoit um, baut sie danach auf und klettert hoch. Benoit hinterher. Jericho will den mit einem Ex-Handle-Blow abfangen, aber Benoit nimmt ihn sofort in den Crossface. Jericho tappt, was natürlich auch gut zu der Geschichte mit der Schulter passt, aber wir sind halt im Leiter-Match, Mella, da gibt's kein Tap-Out.
Richtig. Deswegen, ja, war halt unnütz an der Stelle. Jericho kommt da aber auch trotzdem nochmal wieder raus, wird dann aber von Benoit auch nochmal in den Ring-Post geschmissen. Und dann, also es geht jetzt auch trotzdem wieder relativ zügig hin und her. Du hast ja gesagt, es wird wenig verkauft. Also klar, im Crossface durch das Tappen, da wurde nochmal klar gemacht, das mit der Schulter und auch hier nach der Aktion in den Ringpost eben. Aber dann kommt Jericho schon wieder relativ zügig zurück und schafft es da, Benoit eben in die Leiter zu hauen und schafft es dann auch nochmal eben, die Leiter ihm ins Gesicht gehauen. Mein Gott, was ist denn mit meinem Deutsch los? Jericho schafft es dann, Benoit auch nochmal mit der Leiter ins Gesicht zu hauen. So. Stellt dann auch die Leiter nahe der Seile auf. Benoit haut ihn dann nochmal runter, geht dann auch hoch für sein Headbutt von der Leiter. Und es ist ja sehr überraschend, was jetzt passiert, weil natürlich Jericho ausweicht.
Ja.
What a surprise.
Ja, aber erstmal, was hier auffällt, da hat niemand die Leiter festgehalten unten übrigens. Die stand komplett frei.
Ich hatte aber auch das Gefühl, das ist eine andere Leiter als heutzutage.
Die war auch nicht ganz so hoch auf jeden Fall. Das war nicht so eine mega hohe Leiter, ja.
Die war nicht so hoch und die war nicht so aluminiumlastig. Wenn du weißt, was ich meine. Ja. Ich hatte das Gefühl, die war deutlich stabiler.
Das ist durchaus möglich.
Also die war ja auch so silber zwar, aber ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren ist die noch mal deutlich gebrechlicher geworden, weil die Spots halt teilweise, also ne, wie oft hat man das mittlerweile gesehen? Ich muss gerade spontan an Shelton Benjamin denken, der da eben auf die Leiter geworfen wird nach draußen, die zwischen Ring und Absperrung hängt und er geht da durch. Oder ich glaube auch Kevin Owens gab es auch schon mal so einen Spot. Und der hängt da in dieser zusammengebrochenen Leiter noch drin.
Ja.
Und ich glaube, mit der Leiter von 2001 hätte man das nicht so einfach hingekriegt. Aber das ist nur ein Gefühl.
Nee, also ich fand es aber auch hier bewundernswert, wie Benoit den Spot genommen hat, ne? Diesen Swan Dive. Also es ist ja quasi ein Frontbump, den er hier nimmt, nur aus 3 Metern Höhe oder so.
Mhm. Mhm.
Das möchte ich nicht machen. Ich hab einen Frontbump aus meiner eigenen Körperhöhe quasi genommen. Das hat mir schon gereicht.
Ich würde auch nie einen Splash vom Top Rope springen. Swanton ist kein Problem, weil du rollst dich ja in der Luft und ich kann mich damit so selber verarschen, dass die Fallhöhe dann ja nicht so hoch ist, mit der ich mit dem Rücken lande. Ist sie ja auch nicht, weil ich bin ja in der Zeit gefallen und habe mich gedreht. Aber ein Front Splash, nö. Nö.
Also unglaublich harte Aktion. Also das darf man auch gar nicht irgendwie kleinreden oder sonst was. Unglaublich harten Bump, den hier Benoit genommen hat aus dieser Höhe. Also die geistige Überwindung, die man da haben muss, um so zu landen aus der Höhe, ganz
wie
crazy.
Wie schön der auch immer in der Luft hängt. Der ist ja komplett steif, ne?
Ja.
Das beeindruckt mich jedes Mal.
Ja. Auch da wieder mit dem Hintergrundwissen, was man dann hat, auch ein bisschen unangenehm.
Ja.
Ja, es geht weiter. Benoit natürlich eigentlich am Boden und Jericho oben auf. Jericho baut die Leiter quasi auf Benoit auf und der drückt dann sozusagen wie beim Benchpressing, beim Bankdrücken, die Leiter nach oben und lässt sich quasi so umkippen, dass Jericho im hohen Bogen in ja den Turnbuckle fliegt. Aber nicht nach hinten, sondern nach vorne weg. Auch da wieder. Was für eine Koordination, was für eine Kraft und wie gefährlich ist das auch? Da muss auch jeder die notwendige Körperspannung haben, damit nicht hier irgendjemand merkwürdig fällt, oder?
Also es ist Wahnsinn, mit was für einer Präzision das passiert ist. Und wie du gesagt hast, Koordination. Also der musste ja die Leiter so drücken, dass das auch ne genau in die Richtung geht und auch safe wird und er einen einigermaßen safen Bump nach draußen nehmen kann. Also ja, verrückt und krass.
Ja.
Ja, Benoit nutzt das natürlich dann, um nochmal zu versuchen, die Leiter hoch zu steigen. Jericho kommt dann aber doch nochmal zurück mit einem Stuhl, den er Benoit von hinten auf den Rücken zwirbelt. Entschuldigung, mir ist gerade kein besseres Wort eingefallen.
Schon okay.
Ja, gut. Und jetzt ist es Jericho, der tatsächlich die Leiter umwirft, sodass Benoit übers Top Rope nach draußen fällt und das nutzt Jericho jetzt, um auch wieder die Leiter hochzusteigen. Benoit schafft es nicht mehr zurück auf die Beine zu kommen und Jericho schafft es dann tatsächlich nach über 18 Minuten war das Match lang, sich den Sieg zu holen und den Title abzuhängen.
Ja, unglaubliches Match. Unglaubliches Leitermatch, unglaublich große Spots, unglaublich harte Spots auch, die ja wirklich unangenehm teilweise gewesen, weil sie so hart gewesen sind. Aber ich finde es wirklich bewundernswert, dass du hier so ein Leitermatch hast, was so intensiv geführt und so hart geführt gewesen ist, aber auch extrem sauber gewesen ist. Und du hast ja keinen großen Botch hier gehabt oder keinerlei größeren Probleme. Das war alles so gut koordiniert, wie wir es gerade eben schon gesagt haben. Unglaubliches Match. Unbedingt anschauen, wenn ihr es nicht eh schon gesehen habt, oder?
Definitiv. Also wie gesagt, was die da teilweise für Ideen mit der Leiter hatten, also es waren ja jetzt keine unglaublich komplizierten Spots mit der Leiter, sage ich jetzt mal. Es war ja nicht, dass die aus 3 Leitern da irgendein Konstrukt gebaut haben, nur dass da einer durchfliegt. Aber die haben halt die Leiter richtig gut eingesetzt und auch mit so einer Härte. Weil, ne, wenn du eine Leiter nimmst und demjenigen in den Kopf rammst, manchmal sieht das schon so ein bisschen lame aus. Also, ne, ich denke mir halt so, ja, okay, du hast ihn jetzt umgeschubbt damit, super. Aber die haben ja wirklich, die haben ja damit zugeschlagen.
Ja.
Und es, ja, also wie du gesagt hast, ne, unglaublich intensiv, richtig, richtig gutes Leitermatch und generell auch richtig, richtig gutes Match.
Ja, sollte man gesehen haben. Also das schon mal hier die klare Match-Empfehlung vom Rumble 2001. Und weiter geht's dann mit einer ganzen Reihe von Backstage-Segmenten, also ähnlich, wie wir es schon zuvor gehabt haben. ja, Mella, Drew Carey und Trish Stratus. Und da versucht ja Drew Carey erstmal so ein bisschen bei ihr zu landen und so, ja, ich habe hier eine große Show und so, ne, und versucht ja so zu beeindrucken und dass er ja auch mit Vince McMahon sprechen will. Der kommt dann ja auch dazu. Und wir wissen auch, Vince und Trish, das ist ja natürlich auch noch so eine andere Kiste, ne? Und genau. Und dann sagt ja Vince so sinngemäß, ja, willst du hier die Frauen beeindrucken, dann wrestle doch mal, ne? Dann nimmst du doch noch einfach mal am Rumble teil, ne? Und ja, dann sagt er natürlich auch zu, weil Trish natürlich auch sagt, ja, natürlich, ich bin da schwer beeindruckt von, ne? Und so. Also, hier werden schon kräftig die Klischees bedient, einfach, um mal so zu sagen,
oder? Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass Drew Carey für die Nummer in die WWE Hall of Fame gekommen ist. Also wir werden ihn ja dann noch im Rumble sehen und mit dem Segment, also den beiden Segmenten, plus seinem Auftritt im Rumble, das hat gereicht für die WWE Hall of Fame. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen.
Das lassen wir einfach mal so stehen und lassen es wirken, ja, bitte. Vor allem.
Ja.
Wir gehen weiter, wieder zu einem Pärchen, diesmal Shiner und Billy Gunn, auch wenn es nur Freunde sind, platonisches Pärchen. Da geht es ja darum, dass Shiner im Vorfeld verletzt worden ist von Ivory und Righteous Censor und Billy Gunn sagt dann, also The One Billy Gunn übrigens, darf man nicht vergessen, das ist der einer der schlechtesten Billy Gunns, die wir hatten. Und wir hatten viele schlechte Billy Gunns, wenn man ehrlich ist. Der rennt ihr halt davon ab, dass sie hier antreten soll und sagt, ja, hör doch auf die Ärzte, ne? Und dann sagt Shiner nur so sinngemäß, Ivory lässt mich ja keine Wahl. Naja, und noch eine Promo. Chris Jericho wird ja angesprochen darauf, wie es ihm nach dem Match geht und ja, sagt natürlich, mir tut alles weh und alles Mögliche, ne? Und sagt dann auch nochmal in Anlehnung an Chris Benoit, dass er ihn hier, ja, I proved you wrong, ne? Dass er ihn hier quasi in seine Schranken verwiesen hätte. So, jetzt sind wir beim Damenmatch angelangt. WWF Women's Championship on the line, Ivory gegen Shiner. Ja, Männer, da werden wir jetzt nicht so lange drüber sprechen, wie über das Leitermatch.
Nö, ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob wir da generell groß drauf eingehen müssen. Weil, also man kann es sehr kurz fassen, indem man sagt, Shiner lässt das wie ein Squash aussehen, Ivory hat 0,0 Offense bis zu einem hier Flick-Flack-Spot von Shiner, wo sie dann auch Ivory eher in der Ecke mit einem Back-Elbow streichelt und dann kollabiert. Und ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob das genau so geplant war oder ob Steven Richards zu spät war. Und seinen Einsatz verpasst hat, weil der hat da so komisch am Apron in dem Moment gehangen und ich bin mir echt nicht sicher, ob der Shiner halt, ne, wie bei den Dudley Boys diesen Schlag in den Nacken geben sollte oder ob dieser Flickflack ausgereicht hat, um da die Verletzung wieder auf. Ich fand's auf jeden Fall sehr merkwürdig.
Ja, sie war halt auch viel zu weit weg, ne? Das war auch das Problem einfach, ne? Du hast gemerkt, dass sie sich wirklich strecken musste, quasi, um noch irgendjemanden zu erreichen da hinten.
Sie hat sie gestreichelt und ist dann 2 Sekunden später, nachdem sie gerafft hat, ach ja, kollabieren, ist sie halt zusammengesackt.
Ja, und dann ist es ein erweitertes Segment, was man hier hat.
Ja, klar. Also,
fällt dann hier bewegungslos zu Boden und das Ivory pinnt sie dann noch ganz schnell, so mit einer Hand im Kriechen, so schafft es dann gerade noch, Shiner hier zu pinnen, die regungslos am Boden liegt. Dann macht sich sogar Jerry Lawler Sorgen und kommt dazu und dann ist es hier schon ernst. Billy Gunn dazu, Ringärzte dazu und dann wird hier Shiner ja eingepackt und abtransportiert. Aus heutiger Sicht ist natürlich so, es fällt schon auf, dass man hier Shiner, ja, da wird halt alles gezeigt, ne? Da wird die ganze Zeit von oben in ihr Gesicht gefilmt, damit du die Verzweiflung in ihrem Gesicht siehst. Die Hand steht so merkwürdig nach oben die ganze Zeit und so. Also, auch nicht so geschmackvoll. Ne? Man hat hier im Endeffekt das Match der beiden dann für WrestleMania nochmal aufgebaut. Ne? Man hat quasi an die Verletzung nochmal eine schlimmere Verletzung gestellt, weil schon vorher wurde ja gesagt, so, ja, hier drei Wirbel sind gebrochen und ich wusste nicht, ob ich wieder laufen kann. Und jetzt bricht das wieder auf und dann soll es ja dann bei WrestleMania endgültig den großen Spot geben. Aber
ja, das Traurige ist ja, dass China kurz darauf eben nicht mehr da war, wegen der Triple H Stephanie-Sache.
Das stimmt.
Das ist ein bisschen sad.
Das stimmt. Aber China zumindest dann ist im neuen Videospiel dabei übrigens, im WWE 2K24.
Ja. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen.
Ja, cool. Doch, die ist da mit aufgelistet sozusagen. Ja, aber das Match, müssen wir nicht drüber sprechen, kann man getrost vergessen und in die Tonne kloppen. Ja, dann geht's auch Backstage. Wir kriegen hier nochmal einen Disput zwischen Stephanie und Trish Stratus. Wir sehen auch, wie Drew Carey seine Klamotten bekommt, also ein Jogginganzug mehr oder weniger, und dann mit Kane so ein bisschen aneinander gerät, als der an ihm vorbeigeht und er sagt so, hey, da ist ein komischer Typ mit einer Maske, der hier gerade an mir vorbeiläuft, und will ihm dann die Hand schütteln, da hat Kane natürlich keinen Bock drauf. Und wir erfahren dann nämlich auch, welchen Spot Drew Carey hier bekommt, nämlich ein Spot, der ursprünglich Lowdown, also Chess oder D'Lo Brown gehört hätte. Er kommt jetzt im Moment einfach vorbei. Ja, übrigens, ihr seid ersetzt worden. Ne? Und dann kommt halt eben raus, nee, es war Drew Carey. Ja. Dann geht's nochmal zum WWF New York damals. Da werden nochmal Fans gezeigt, die darüber diskutieren, wer hier das Championship-Match zwischen Kurt Angle und Triple H gewinnt. Da ist das Votum sehr ausgeglichen. Es ist aber das nächste Match. Also WWF Championship on the line, Triple H gegen Kurt Angle. Und Mella, es ist natürlich schon erstmal die Konstellation, dass wir hier zwei Heels gegeneinander haben. Und das ist ja A, ungewöhnlich und B, auch schwierig für das Publikum, oder? Ich meine, gefühlt ist Triple H hier ein bisschen der Babyface, aber er ist es eigentlich auch nicht.
Lustigerweise hatte ich diese Diskussion mit Kevin, der den Pay-Per-View mitgeguckt hat. Und ich meinte noch so, die sind doch beide Heels. Hä? Okay. Weil ich hatte vorher nicht drüber nachgedacht und da ist es mir eben aufgefallen oder so, war das wirklich so? Hä? Ja. Wie? Was? Warum? Und Kevin dann so, nee, Triple H ist doch hier Babyface. Und ich so, nein. Nein, der hat eine McMahon an der Seite. Nein. Und ja, und auch im Match selber war ich mir dann echt unsicher. Und ich hab's dann tatsächlich nachgelesen. Weil ich mir so dachte, es kann doch nicht sein, dass die beide Heels waren. Habe ich das so falsch in Erinnerung? Das macht doch keinen Sinn, weil es gibt halt wirklich selten Heel gegen Heel.
Ja.
Es ist, also wenn man drüber nachdenkt, ist es halt Bullshit. Warum? Naja.
Weil es in die Geschichte gepasst hat. Ansonsten, ja. dafür muss ich aber sagen, haben sie das Match aber dann ganz gut so gestaltet, dass es sehr unterhaltsam gewesen ist trotzdem.
Absolut. Also von daher, wie gesagt, es hat ja für mich funktioniert und ich habe ja trotzdem dran geglaubt, dass einer Babyface ist. Also von daher.
Ja.
Passt.
Da können wir doch auch mal so ein bisschen durchgehen. Das können wir ein bisschen schneller machen als das Leitermatch, finde ich. Weil das hat auch schon, das ist so ein Phasenmatch. Und man merkt auch genau, dass hier zwei am Werk sind, die gern so nach Mustern arbeiten, ne, und auch so verschiedene Geschichten einfach so aus der Schublade holen. Ne? Ich finde, am Anfang hast du hier wirklich diese Auseinandersetzung, dass du merkst, Kurt Angle ist eindeutig der bessere Wrestler, also der outwrestelt hier Triple H, und wenn Kurt Angle sozusagen mit seinem Wrestling in Fahrt kommt, dann hat Triple H keine Chance. Aber sobald Triple H ein bisschen ins Brawlen reinkommt und wenn es auch ein bisschen um die Härte geht, dann hat der wiederum den Vorteil, Mella. So habe ich zumindest den Einstieg hier in dieses Match verstanden. Wie ging's dir da?
Ja, ist richtig. Also Angle hat ja am Anfang auch Triple H outgerattelt, hat dann eben auch drei Suplessen hintereinander gezeigt und so. Und dann wurde er ja aber von Triple H draußen in die Barrikade geschmissen mehrmals. Und dann war eben Triple H wieder mehr am Drücker. Also genau das, was du gesagt hast. Sobald sich da ein Fenster öffnet für Brawling oder ne, so die härtere Gangart ist natürlich definitiv Triple H im Vorteil.
Ja, und Triple H sieht dann hier eben auch die Chance, nicht nur in diesem Brawl, sondern dann attackiert er auch das Knie, als die beiden hier wieder zurück in den Ring kommen. Da wird das Knie dann ja quasi eingeklemmt im eigenen Bein und damit zu Boden gehebelt. Dann gibt's einen Dragon Screw und andere Aktionen, dass hier einfach das Bein bearbeitet wird. Kurt Angle kommt immer mal wieder zurück. Also zum Beispiel gibt's dann hier einen Reversal, wo
Kurt Angle Triple H über den Turnbuckle schleudert. Triple H will ihn da von draußen gegen den Ringpfosten ziehen. Angle zieht aber da noch die Beine an, weil das Bein noch nicht so bearbeitet ist, sodass dann Triple H mit der Nase voran in den Ringpfosten geht. Kurt Angle dann schickt Triple H noch in die Treppe, will dann hinterher und ja, stürmt dann daneben und in die Ecke und ja, dann geht's halt hier eben auch weiter. Ne? Dann wird das Knie nochmal gegen den Pfosten geschlagen. Es wird sogar ein Stuhl rausgeholt, also Triple H schon auch mit dem Stuhlschlag aufs Knie. Dann nochmal mit dem Knie auf die Treppe draußen, auch das sehr hart. Es gibt einen Clip ins Knie und ganz viele Attacken auf das Knie. Auch ein Indian Deathlock-Ansatz haben wir dann hier. Also das ist dann hier so eine sehr dominante Geschichte innerhalb des Matches, Männer. Also mit gutem Kneework, muss ich sagen. Auch Kurt Angle verkauft das gut. Die Aktion von Triple H sehen glaubwürdig aus. Also ich mag ja sowas. Und das prägt dann hier auch das Match sehr stark.
Ja, also auch generell die Variation, wie das Knie bearbeitet wird. Ne? Wir haben den Ringpfosten, wir haben die Ringtreppen, wir haben Elbow aufs Knie, wir haben Dragon Screw und so weiter, was du halt jetzt schon gesagt hast. Wir haben dann auch noch ein Figure 4 Leg Lock, wo dann Triple H eben auch ins Seil greift, um das zu verstärken. Das lassen wir jetzt mal dahingestellt, ob das Sinn macht. Trish, die dann eben versucht, das aufzubrechen. Und das ruft dann wiederum Stephanie auf den Plan. Und jetzt kommt mein Lieblingsteil von diesem ganzen Match. Ohne Schmarrn. Ohne Schmarrn. Ich habe es geliebt. Ja, es war ein scheiß Catfight. Aber wie die beiden den gemacht haben und dass dann auch noch Vince McMahon dazukommt, das war feinste Unterhaltung für mich. Also wir haben ja also wie gesagt, Stephanie zieht dann Trish eben weg, die das aufbrechen will. Trish scheuert Stephanie scheuert ihr eine zurück, dann geht's auf den Announce Table und drüber hinweg und alles und dann kommt eben Vince McMahon und versucht die da eben immer wieder auseinanderzubringen, aber die hören halt, also die hören legit nicht auf und das mag ich so. Ne, sonst, wenn du da hast, dann hast du dieses, oh, ich komme ja gar nicht mehr an dich ran. Nein, die beiden sind dann halt über Vince hinweggesprungen und haben sich wieder eingekeilt. Und oh, ich fand das so herrlich, bis dann halt Vince sich Trish schnappt und die auf seiner Schulter raustragen will. Aber selbst da hört's nicht auf. Und ich liebe alles daran, an diesem dummen Spot.
Ja. Weil das ist ja wirklich so dieser Spot, wo Trish über der Schulter hat, Stephanie von hinten kommt und Trish an den Beinen zieht und Vince dadurch die Balance verliert und umfallen.
Ich liebe es. Ich liebe einfach alles. Und das, also klar, es ist sehr komödiantisch, was eigentlich nicht so ganz zum Match passt, aber das Match ist für mich so in drei Teile geteilt. Du hast am Anfang dieses Abtasten plus das Kneework, dann kommt dieser fast schon Comedy-Spot und dann nimmt für mich das Match nochmal Fahrt auf. Und das fand ich irgendwie stimmig, obwohl es total weird war.
Es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam gewesen dadurch.
Ja,
ne? Und es hat auch diese Heel-Heel-Dynamik irgendwie verändert dadurch, ne? Also du hast dann auf einmal wieder was gehabt, da konntest du halt drüber lachen. Vince McMahon sieht ja hier de facto auch aus wie ein Trottel. Also ja, auch die Art und Weise, wie er sich bewegt und so, ne, dieses Unkoordinierte und er weiß nicht genau, was kann ich denn jetzt tun, um die beiden auseinanderzuhalten und die beiden wuseln dann um ihn herum und sind einfach zu schnell und zu aggressiv. Und er ist halt so nicht der alte Mann, das wäre er jetzt, aber er ist halt so der mittelalte Mann, der damit nicht klarkommt so richtig. Das ist schon witzig. Und auch die beiden Männer im Ring, ne, Angle ja eigentlich mega angeschlagen. Und Triple H ja hier im Vormarsch eigentlich. Die beiden konzentrieren sich ja nur da drauf. Und irgendwann ziehen ja hier Vince, Trish und Stephanie dann ja von dannen. Und dann nutzt das auch einfach Angle aus, um Triple H hier einzurollen für eine 2. Ja, und Mella, dann geht's ja wieder quasi richtig los. Dann kriegen wir einmal wieder ein seriöses Titelmatch hier zwischen den beiden.
Ja, also, und wie gesagt, ich finde, danach nimmt das Ganze auch noch mal ein bisschen Fahrt auf. Also Angle kommt ja hier dann auch noch mal zurück, schickt dann auch Triple H noch mal in den Ring Post, kann dann noch ein DDT durchbringen, ein Atomic Drop, ein German Suplex. Also jetzt ist halt, im Prinzip ist das jetzt so ein bisschen das Angle Comeback.
Ja.
Obwohl es ja, also wird ja eigentlich vom Babyface gemacht, aber es gibt ja hier kein Babyface. Aber du hast ja gesagt, ne, dass diese kleine Unterbrechung hat das so ein bisschen trotzdem gedreht. Da ist so ein Shift drin. Engel dann auch noch mit einem Side-Russian Leg Sweep, verkauft dann aber immer auch noch zwischendurch eben die Verletzung vom Knie, der so ein bisschen humpelt, sich langsam auch zu den Seilen hin bewegt. Triple H dann mit einem Low Blow, während Hebner da abgelenkt war, kann dann auch so eine Art Razor's Edge mäßigen Move, weiß nicht, ob es genau eine Razor's Edge sein sollte, sah ein bisschen komisch aus, egal. Kommt dann damit eben auch nochmal zurück für einen Two-Count. Also ja, jetzt kommen so ein bisschen auch die größeren Aktionen. Also vorher war ja viel Knee-Work und wir schicken Leute in Ringpfosten und so weiter und so fort. Und jetzt kommen halt so ein bisschen die größeren Sachen.
Ja, weil jetzt ja auch so ein bisschen Comedy dabei ist. Ne? Da gibt's ja dann den Pedigree-Ansatz. Angle kontert dann, kommt da quasi raus. Triple H stößt ihn dann mit den Beinen in die Ecke, sodass er dann quasi mit dem Rücken in die Ecke fällt. Triple H liegt am Boden. Aber Angle fällt halt in die Ecke und fällt dann aber mit dem Kopf voran in die Eier von Triple H. So. Ach,
schön.
Ja, auch ein Klassiker. Ne? Aber gerade natürlich in der Fehde, wo dann auch die Frauen noch mit dabei spielen, ist das natürlich dann noch umso unterhaltsamer. Ne? Angle dann wirklich auch mit dem großen Moonsault, den er hier zeigt, der auch mal trifft. Für eine 2. Angle dann ja auch weiterhin angeschlagen, wie du schon gesagt hast. Ne? Das Knie tut weh. Triple H will quasi ja hier nachsetzen, trifft dann aber Earl Hebner rein versehentlich, ne, und schickt dann im Nachgang aber Kurt Angle in den Ringpfosten, dann klettert sogar Triple H aufs Top Rope, was natürlich auch eine dumme Idee ist, weil warum sollte Triple H aufs Top Rope gehen, wenn wir ehrlich sind? Dann kommt Angle hier auf die Seile gesprungen quasi, also quasi so eine Art Step-Up auf das zweite Seil. Mit einem Armdrag holt er dann Triple H hier von ganz, ganz oben vom Topf quasi runter. Setzt dann hier den Pinfall an, aber es ist natürlich kein Ref da. Ne? Und dann, oh nein, Ärger. Und dann gucken sie halt dann nach dem Ref, der inzwischen da draußen ist. Und dann gibt's irgendwie einen Hand- und Beingemenge-Meller. Und dann ist plötzlich Earl Hebner noch zwischen, ich meine, es war Kurt Angle und der Treppe eingeklemmt und kriegt noch mehr ab.
Ja, und jetzt ist er halt ja komplett ausgenockt, was natürlich Triple H ausnutzen möchte und sich den WWF-Title grapscht, verfehlt aber, beziehungsweise Angle war da schneller und kann einen Belly-to-Belly zeigen. Versucht dann seinerseits eine Attacke mit dem Titel. Triple H kickt ihn da aber und kommt mit dem Pedigree durch. Auch da wieder, ne, versucht zu covern. Theoretisch hätte er ja quasi gewonnen, aber Earl Hebner ist halt immer noch ausgeschaltet.
Ja, dumm gelaufen und als ob hier die Eingriffe von zwei Frauen, zwei Refbums, Vince McMahon nicht schon reichen würden.
Nein, wir wollen mehr.
Kommt auch noch Stone Cold Steve Austin hier raus und attackiert Triple H, verpasst ihm einen Shot mit dem Belt. Also hier geht der Schlag dann durch. Triple H sofort busted wide open, blutet hier alles voll. Es geht wieder zurück in den Ring. Austin verpasst Triple H noch einen Stunner. Ja, dann gibt's den Pin von Kurt Angle mit letzter Kraft. Und der Pin wird durchgezählt für die 3. Also ganz komisches Match, oder? Also überladen ohne Ende, aber dadurch eben auch unterhaltsam. Für meinen Geschmack tatsächlich fast ein bisschen zu lang, weil das geht über fast 25 Minuten, über 20, also 24 Minuten ein bisschen. Hätte von mir aus auch ein paar Minuten kürzer sein können. Aber gerade so die zweite Hälfte fand ich schon hochgradig unterhaltsam. Wie ging's dir da?
Ich wollte es gerade sagen, so die erste Hälfte, da hätte man gerne was kürzen können.
Ja.
Und deswegen sag ich ja, das war im Grunde für mich ein Match in 3 Akten. Der erste Akt, wo hier aufs Knie gegangen wird und noch nicht so viel passiert. Dann so der Comedy-Akt mit den Frauen und Vince McMahon. Und dann nochmal das, ja, rasantere Ende mit dem Finish. Also, ja, also wenn kürzen, dann gerade am Anfang.
Absolut, ja. Und was ich dann übrigens sehr mochte, war dann die Tatsache, dass wir dann Triple H sehen, der dann hier wutentbrannt Richtung Backstage geht und dann auch wirklich so brüllt, ne? So, Austin, Austin! Und einfach, also dem habe ich abgenommen, dass der hier richtig sickig ist. Das hat mir gut gefallen.
Ja, also ich fand, alle Beteiligten in dem Match haben einen guten Job gemacht. Wie gesagt, halt auch die Frauen, auch Austin, Earl Hebner und wer auch noch immer alles. Weil die Sache ist die, wir haben ja gesagt, eine Heel versus Heel ist schwierig. Aber ich finde, die haben das ganz gut gelöst. Und ne, auch die Sache mit Austin, der so seinen Payback bekommt, plus so konnte man Triple H von einer cleanen Niederlage schützen. Ich finde, das haben die eigentlich ganz gut hingekriegt. Und das war ein unterhaltsames Match. Wie gesagt, der Anfang hätte vielleicht ein bisschen kürzer sein können. Aber alles in allem war ich auch da wieder super unterhalten.
Ja. Kann man absolut so machen. Und ja, wir gehen weiter, gehen Backstage, finden heraus, dass Rikishi Nummer 30 ist. Wir sehen auch, wie der Undertaker sich nochmal vorbereitet und bekommen dann nochmal ein kurzes Interview mit The Rock. Ja, das war eigentlich so ein Best-of-Rock-Interview, oder? Also
ja, ich habe genau das Gleiche gesagt zu Kevin. Ich meinte auch so, dann waren jetzt gefühlt alle Catchphrases von ihm in einen Topf geworfen mit If you smell what The Rock is cooking am Ende. Also ja, im Prinzip genau, ja, das, was die Leute hören wollten.
Ja, und dann auch noch so diese typischen Beleidigungen, ne, wo er dann sagt, ja, wir wissen nicht, are Kane and The Undertaker together? Ne? Will they be working together? Will Kane tickle The Undertaker's nipple? Oder sonst irgendwas, wo er dann sich dann auch über die lustig macht und solche Sachen. Ne? Und dann aber auch hier schon klar macht, wer hier die großen Gegner sind. Also, ja, das ist unterhaltsam gewesen. Für mich ein Tacken zu lang, auch hier, ne? Das war nicht ganz so pointiert, wie wir schon The Rock-Promos gesehen haben. Das war ein bisschen zu viel. Aber trotzdem, es gibt keine absolut grottenschlechten The Rock-Promos, muss man ganz klar sagen.
Nein, auch die Geschwindigkeit, in der Mann redet, das ist verrückt.
Ja, deswegen, also, es war aber eher so eine fordernde, motivierende Rede. Also es war nicht nur so eine, ich mache mich über alles lustig Rede, sondern es war schon auch klar, ich will das Ding gewinnen, ich will zu WrestleMania und das sind halt so meine Gegner, an denen ich vorbei möchte. Deswegen, das war schon eine etwas ernstere Promo auch im Vergleich zu vielen anderen. Und damit sind wir dann auch beim Royal Rumble Match angekommen. Und ich kann es gleich mal schon mal vorweg sagen, das ist ein sehr guter Rumble, der aber massiv geprägt wird durch ja eigentlich vier große Namen, die wir hier im Match haben, nämlich vor allem Kane, The Rock und dann auch Steve Austin und der Undertaker natürlich. Alles andere drumherum ist eigentlich schmückendes Beiwerk, muss man sagen.
Ja, das ist nette Deko. Moment, du hast Drew Carey vergessen.
Ja, stimmt, der war auch noch dabei. Aber es ist ja wirklich so, also wir fangen ja an mit Jeff Hardy und Bull Buchanan. Warum Bull Buchanan?
Das naja, haben wir an der Stelle auch gefragt.
Naja, und hier ist halt klassische Kombination. Du hast Bull Buchanan, der ist halt der Starke. Du hast Jeff Hardy, der ist das schnelle Babyface. Da geht's halt dann darum, dass Jeff Hardy den Attacken hier versucht zu entkommen. Dann kommt es zum Beispiel mit dem Press Slam, kommt da irgendwie noch raus. Und ja, da geht's halt dann schnell zur Sache. Und dann als Nummer 3 Matt Hardy rein. Die Hardy Boys sind komplett und fertigen dann hier im Prinzip auch erstmal Bull Buchanan ab. Es gibt Poetry in Motion, doppelte Clothesline und dann wird Bull Buchanan hier rausgeschmissen. Und dann vielleicht war es Mella, was damals nicht ganz so viel erwartet haben. Die Hardys, die catchen dann richtig auch gegeneinander. Ne? Da gibt's dann hier die High Fives und dann geht's ab.
Ja, also wir haben dann auch tatsächlich die Situation, wo eben beide sich versuchen, auch mal zu eliminieren. Ne? Matt, der versucht, Jeff rauszuhauen, um Back Suplex dann noch anbringt. Jeff dann aber zurückkommt und dann wiederum versucht, Matt zu eliminieren. Und das Ganze geht ein bisschen, bis dann halt die Nummer 4 ins Spiel kommt, welcher Farouk ist von der APA. Und erstmal beide Hardys mit einer Double Clothesline abräumt. Die versuchen also ein bisschen auszuweichen, also seinen Attacken. Matt schafft dann auch den Twist of Fate, Jeff schafft die Swanton und dann ist auch Farouk schon wieder draußen. Und dann, ne, dann wird's seriös, weil dann werden die T-Shirts ausgezogen. Und Jeff ist richtig drin, der bindet sich das auch noch um die Hüfte. Also jetzt ist seriös.
Aber hast du mal gehört, wie hoch die Stimmlage da gewesen ist bei den Zuschauern, dass die beiden sich die Shorts ausgezogen haben?
Ja, natürlich.
Also ich glaube, du bist wirklich over, wenn du nur das Shirt ausziehst und Leute fangen an zu schreien. Also das.
Du, ganz ehrlich, eben, wenn es dann teilweise so geht, ja, wen könnten wir denn irgendwo mal buchen oder so? Also ich bin auch diejenige, die da ganz klar sagt, naja, wenn der gut ausschaut, das ist schon mal die halbe Miete, weil die dann sind zumindest die Frauen glücklich.
Ja.
Es tut mir leid, aber es ist halt nun mal so, ne? Ich weiß halt auch noch, wie das ist als Fangirl.
Also, es ist ja auch so, ich meine, das ist ja tatsächlich auch
warum,
so.
Warum waren John Cena und Randy Orton so over?
Weil die gute Catcher
sind. Bei den Frauen.
Ach so.
Gerade bei den Frauen. Also tut mir leid, aber sowohl John Cena als auch Randy Orton, da sind doch die Frauen reihenweise hier angestanden.
In Ohnmacht gefallen.
Ja.
Genau, ganz im Gegensatz zu Drew Carey, der nämlich dann hier zum Ring kommt als Nummer 5. Also die Brüder, die gehen hier ordentlich zur Sache. Da gibt es einen Schlagabtausch. Es gibt auch von Jeff Hardy den Whisper in the Wind hier, diesen Twisting Press. Die Hardys, die sind dann hier verkeilt quasi, kämpfen halt einfach weiter. Jeff verpasst Matt einen Dropkick in den Rücken. Also er versucht es zumindest, der ist ein bisschen kurz geraten. Vielleicht hat er ein bisschen zu viel mit China trainiert an der Stelle. Die beiden brawlen dann
hier. Entschuldigung, da du das gerade sagst, aber es gab noch irgendeine Aktion, die Jeff nicht so ganz durchgeführt hat.
Das war die Poetry in Motion, da ist er, glaube ich, abgerutscht von dem Rücken quasi.
Ja, ich meine auch. Das war nicht Jeffs Tag.
Nee. Ja, auf jeden Fall, die beiden verkeilen sich dann hier quasi in der Ringecke und das soll dann so eine Art Suplex-Ansatz geben. Da wird dann Matt quasi von Jeff eliminiert und es wird dann vom Kommentar so erklärt, als hätte sich dann ja Matt noch an dem T-Shirt von Jeff festgehalten und hätte den sozusagen mit in die Tiefe gerissen. Tja, hätte man das Shirt weggeworfen.
Ja, wie er sonst immer gemacht hat, aber nein, er musste es sich ja unbedingt umbinden.
Ja, wollte es halt behalten, ne? Wer weiß, vielleicht wäre zu WrestleMania gefahren. Man weiß es nicht.
Die Hardys sahen da schon sehr hart nach Idioten aus, ne?
Ja, schon so ein bisschen. Und Drew Carey so, ja, schön, ne? Und dann kommt natürlich als Nummer 6 der komische Typ mit der Maske dazu. Dann kommt Kane eben mit da rein und ja, Männer, jetzt kriegen wir halt hier den kleinen netten Comedy-Spot mit Drew Carey. Aber Drew Carey hat auch keinen Bock, irgendeine Aktion zu nehmen, muss man dazu sagen.
Du, wenn ich so ein Star wäre, dann hätte ich auch keinen Bock, mich da auf irgendeinen Bullshit einzulassen.
Nicht mal so einen blöden Tombstone, also wo dir auch nichts passieren kann?
Ja.
Also einen Chokeslam würde ich auch nicht nehmen wollen. Also.
Ich meine, gut, vielleicht hat er auch das Management gesagt oder die Anwälte, ich habe keine Ahnung, du machst gar nichts. Auf jeden Fall, er versucht ja erstmal, sich rauszukaufen, bietet da Kane eben Geld an. Ja, Kane will es natürlich nicht. Nimmt da Drew Carey zum Ansatz für den Chokeslam. Das dauert aber alles so lange, dass in der Zeit ja die Nummer 7, nämlich Raven, reinkommt. Und zwar direkt mal bewaffnet mit einem Kendo-Stick. Und das wiederum, diese Ablenkung, nutzt dann Drew Carey, um sich einfach selbst zu eliminieren und übers Top Rope zu klettern. Und mich wundert's, dass er das überhaupt so halbwegs elegant hinbekommen hat.
Ich hätte da so Angst vor, dass ich einfach rauspummel, um dir dein Vokabular zu verwenden. So
das
irgendwie
hab ich auch kommen sehen.
Und dann so, halom, fällt's halt einfach mal von oben runter.
So, und jetzt nochmal. Drew Carey ist dafür in die WWE Hall of Fame gekommen.
Ja. Genau das. Aber jetzt kommt ein Teil vom Rumble, den ich sehr gern mag, weil jetzt bekommen wir sogar so eine Art Mini-Hardcore-Invitational hier mit ganz vielen Leuten, die ja so Plunder mit in den Ring bringen. Das haben wir jetzt hier auch. Eine Kane sozusagen als der normale Wrestler und alle anderen, die jetzt reinkommen, die verhauen ihn damit allen möglichen Gegenständen. Auch jetzt Raven, der holt ja dann irgendwann Feuerlöscher raus und blendet dann Kane quasi mit dem Feuerlöscher und bringt dann eine Mülltonne mit, sogar Müll noch mit drin. Dann kommt El Snow dazu und attackiert Raven, bevor...
War El Snow eigentlich zu früh?
Ich glaube ja. Ich glaube ja.
Das war ganz wild, weil der kam ja einfach raus und ich dachte, okay, das ist jetzt eine Attacke und der ist gar nicht im Rumble. Aber dann kam der Countdown, es kam das Möp und es kam niemand.
Ja, nee, und dann haben die Refs haben ihn jetzt erst zurückgehalten, so, nein, du bist noch nicht drin, dann zählt der Countdown runter, dann durfte er in den Ring. Also, da werden schon die Regeln noch gewahrt hier, also da wird schon noch Ordnung, Zucht und Ordnung gehalten. Ja, Snow dann mit der Mülltonne, es gibt die, er holt eine Tasche mit offensichtlich einer Kugel raus, dann gibt's die Bowlingkugel hier gegen Ravens Eier und da habe ich mich gefragt, wie macht man das eigentlich, dass man seinen Gegner damit nicht verletzt, wenn das eine echte Bowlingkugel ist, weil der hat hier schon mit relativ viel Zunder hier Raven zwischen die Beine geworfen.
Ein Sackschutz, also wie halt beim Football und Baseball und so.
Okay.
Also hier dieses.
Ich weiß, ein Cup quasi.
Den Eierbecher, ja.
Ja, genau.
Ich weiß es nicht, oder du machst es einfach und denkst dir, ach ja, scheiß drauf, komm. Einmal geht.
Einmal geht. Ich will eh keine Kinder mehr haben, ist eh egal. Reicht dann auch. Ja, also dann, also es wird halt einfach eine wilde Hardcore-Battle Royale, ne? Und dann Kane, der dann gegen beide vorgeht, dann irgendwann kommen sie wieder zurück, dann gibt's die Mülltonnen-Shots gegen Kane, dann arbeiten sie quasi zusammen, es gibt so ein Double-Drop-Toe-Hold auf die Mülltonne, da haben sie oben noch den Deckel draufgesetzt. Also, ich finde das mega unterhaltsam, Mella, auch wenn da kommen noch Perry Saturn und Steve Blackman rein und eigentlich geht's im selben Rhythmus weiter.
Ja, also es ist an dem Punkt, wie du schon gesagt hast, es ist ein Mini-Hardcore-Brawl, ja, und weil auch Steve Blackman kommt ja mit diesen Sticks da rein und macht da sein Ding, attackiert dann auch mal direkt Snow. Und ja, also ich finde das eine nette, also generell diese Struktur von diesem Rumble ist mal was anderes. Weil du hattest diesen leichten Comedy-Act am Anfang, jetzt hast du diesen Mini-Hardcore-Rumble. Und Kane, der halt einfach nicht down geht. Und Nummer 11 kommt dann auch direkt jetzt wieder jemand, ich sage jetzt mal Normales, in Form von Grandmaster Sexay von Too Cool. Ja, Zuschauer, ne, mögen natürlich das Rumgetanze und so weiter und so fort. Schnappt sich dann auch hier den Deckel von der Trashcan und schlägt damit auf Leute ein. Raven benutzt das, um Leute zu verprügeln. Und ja, Kane schnappt sich dann eine von den Mülltonnen und eliminiert damit Grandmaster Sexay. Und dann geht das große Aufräumen ein bisschen los.
Ja, dann hat er die Schnauze voll gehabt, ne? Also er hat hier Grandmaster Sexay, wie du schon gesagt hast, hier schön mit der Mülltonne bearbeitet und dann wird auch einfach ja alle anderen bearbeitet. Dann wird Steve Blackman rausgeworfen, was ich übrigens sehr, sehr mag, weil Steve Blackman wird ja rausgeworfen, hält sich ja noch so fest mit beiden Händen und dann kommt Kane ja mit dem Mülltonnendeckel und haut ihm noch von oben mit dem Mülltonnendeckel eins auf den Kopf. Ist mein Humor, tut mir leid.
Ja, nö, meiner auch.
Und ja, dann geht's hier weiter. Dann werden noch Raven, Al Snow und Perry Saturn eliminiert, sodass Kane dann wieder alleine im Ring ist. Und dann bekommen wir so eine kleine Pause, so nenne ich einfach mal.
Ja.
Weil dann kommt als Nummer 12 der Honky Tonk Man rein.
Ja, der greatest intercontinental champion of all time.
Ja, aber auch der wrestelt nicht so richtig, ne? Der ist so ähnlich wie Drew Carey.
Ja, der wrestelt gar nicht, außer dass er halt seine Gitarre auf den Kopf bekommt. Versucht da erstmal noch hier, ne, knappt sich ein Mikro, versucht die Leute dazu zu bringen, sein Theme zu singen, was so semi-gut funktioniert. Singt da rum und ja, Kane hat dann halt relativ zügig die Schnauze voll und dann kriegt er halt, wie gesagt, seine eigene Gitarre über den Kopf. Und das war's dann auch mit dem Honky Tonk Man schon wieder. Also auch da wieder so eine Mini-Comedy-Pause.
Ja.
Also, wie gesagt, der Rumble ist echt weird strukturiert, aber unterhaltsam dadurch.
Ja. Und vor allem jetzt wird's dann auch richtig seriös, also
ja.
Ne, nachdem der Honky Tonk Man jetzt raus ist und Kane quasi, ich glaube, das ist auch einfach so ein Ding gewesen, dass der sich ein bisschen ausruhen konnte, ne? Also der war jetzt ja quasi nonstop im Fokus. Der hat ja auch ständig kassiert und auch wenn's die Big Red Machine ist, also auch der hat ja Cardio und so, also von daher hat er dann da mal so 2 Minuten gehabt, wo er sich ausruhen konnte, während der Honky Tonk Man gesungen hat, weil als Nummer 13 kommt dann The Rock rein und natürlich ist The Rock einer der Top-Favoriten. Aber was mir übrigens hier im gesamten Rumble aufgefallen ist, im Vergleich zu heutigen Rumbles, wo die Neuankömmlinge ja sehr oft reinkommen und irgendwie ihre Finisher zeigen und ihre Trademarks und alles Mögliche, das hast du hier nicht. Ne? Also kein einziger kommt quasi rein und zeigt wirklich die großen Aktionen. Also außer Big Show dann später im Verlauf. Aber diese klassischen, der Neue kommt rein und attackiert alle und fertigt erstmal alle ab, haben wir weitaus weniger als in modernen Rumbles. Das ist auch aufgefallen.
Beziehungsweise einer kommt rein und macht halt mit einem erstmal einen Spot.
Ja.
Um zu zeigen, ne, hier, okay, also so ein Trademark irgendwas oder haut direkt mal seinen Finisher an irgendjemanden raus. Das ist mir auch aufgefallen. Und auch das fand ich recht erfrischend, weil es ist, also ich sehe das ganz oft bei so, ich nenne es jetzt mal Indie-Rumbles, also gerade bei so kleineren Promotions, da ist das nämlich genau das. Da kommt ein neuer rein, der macht mit ein, vielleicht zwei Leuten einen Spot, haut da einen Trademark raus oder zwei. Dann wird er irgendwo gecuttet. So, und dann sind alle in den Ecken und prügeln so halbgar auf sich rum. Dann wird mal einer rausgezogen. Dann passiert vielleicht mal eine Clothesline. Und der Rest liegt in den Ecken rum oder am Rand. um dann wieder Platz zu machen für den Neuen, der reinkommt, damit er seinen Spot zeigen kann. Ja. Und das ist so berechenbar und öde. Und ja, das ist halt echt was anderes, der 2001er Rumble.
Ja, so ging es mir da auch. Und ich finde auch, als The Rock reingekommen ist, hat sich sofort die Stimmung hier in der Halle verändert, oder? Ja,
absolut. Die sind ja apeshit gegangen, um's mal.
Ja, aber es war auch einfach auch sehr ernst. Ne? Also vorher noch so, ja, hier ein bisschen Hardcore. Hast du eigentlich mitbekommen, wie die den Ring wieder sauber gemacht haben?
Ich habe das Gefühl, teilweise waren das die Wrestler selber. Also die dann wirklich auch so Sachen, also bei einem ist es mir mal aufgefallen, der da so Sachen dann rausgekickt hat. Aber jetzt so im Nachhinein könnte ich es dir nicht mehr sagen. Auch ab und zu, wenn was an der Seite lag, hat da so ein Referee rausgezogen, aber sonst?
Aber ich fand es sehr interessant, weil das ist mir dann so aufgefallen, so, ach guck mal, der Ring ist ja wieder sauber. Da lagen doch gerade noch so Papierknäule und alles mögliche andere.
Ja, jetzt wo du es sagst.
War schon witzig. Naja, auch hier, also keine, also es ist nicht so, dass Rock jetzt hier reinkommt und sofort Kane eliminiert oder dominiert gar, sondern ja, hier wird einfach, hier geht's ja gegeneinander auf Augenhöhe und ja, dann wird Kane zwar bearbeitet am Anfang, aber er kommt dann auch zurück und bearbeitet dann auch The Rock in der Ecke mit einer Clothesline und so weiter und so fort. Da kommt dann noch die Nummer 14, der Godfather, rein. Der hat aber auch eigentlich nichts zu melden, weil den schnappt sich sofort The Rock und haut hier, nicht Godfather, der Goodfather natürlich, ganz wichtig, großer Unterschied. The Rock schnappt ihn sich sofort, ein paar Schläge und schickt ihn dann mehr oder weniger direkt übers Top Rope wieder raus. So, und dann ja, geht's weiter zwischen Kane und The Rock. Kane mit einem Sideslam. The Rock bis dato quasi eigentlich mit so einer, ja, nicht direkt No-Show, aber hat relativ wenig Chancen gegen Kane. Gleiches übrigens auch hat er die Nummer 15, Mella, ist nämlich Taz.
Da war ich ein bisschen traurig. Habe ich mich gefreut, als er reinkam. Und naja, es war nicht lange, dass er drin war. Er wurde von Kane gedoublechoked, wird dann auf dem Top Rope platziert und rausgepuncht. Und das war's dann auch für Taz.
Ja.
10 Sekunden oder so, wie lange das gedauert hat.
Ganz genau. Ja, und dann geht's halt weiter zwischen Kane und The Rock. Es gibt unter anderem dann auch ein paar große Aktionen noch hier. Kane versucht hier The Rock zu eliminieren. Es klappt nicht, Griff ins Gesicht. Es gibt Samoan Drop. Nächste, der reinkommt, ist Bradshaw, also The Rock und Bradshaw arbeiten ja erstmal zusammen gegen Kane, aber nicht allzu lange. Da gibt's nämlich so eine fette Lariat aus dem Stand quasi gegen The Rock. Später gibt's dann Spinebuster von The Rock gegen Bradshaw. Dann aber kommt Kane dazwischen mit einer Clothesline. Da liegen alle am Boden. Also
Clotheslines für alle.
Genau, Clotheslines für alle. Und vor allem jetzt habe ich das Gefühl gehabt, so jetzt kommen die Großen, also die körperlich Großen rein. Du hast Bradshaw, du hast Taz jetzt nicht, aber du hast eh schon Kane im Ring. Der nächste ist Albert. Also man merkt, jetzt wird es so ein bisschen ernster und auch so ein bisschen wuchtiger einfach, oder?
Jetzt kommen die dickeren Dinger.
Genau.
Mehr oder weniger wahrsten Sinne des Wortes. Ja, es gibt wieder eine große Clothesline von Bradshaw an Albert. Ja, der anscheinend ja Clotheslines liebt, das wissen wir alle. Ja, passiert jetzt nicht super viel. Nummer 18 ist dann Hardcore Holly. Und die versuchen dann auch hier, also Bradshaw und Hardcore Holly, Rock zu eliminieren. Aber Rock hält sich da eben fest, kommt dann auch wieder zurück mit einer Clothesline gegen Bradshaw, versucht dann auch nochmal Kane zu eliminieren. Und ich dachte mir dann schon an dem Punkt so, als dann immer mehr Leute, als sich der Ring wieder gefüllt hat, so, okay, wann kommt jetzt wieder der nächste Big, Big Man, ja, um aufzuräumen? Ich sag's gleich, die Nummer 19 war's nicht.
Nee, wir können jetzt hier auch wirklich so ein bisschen durchspringen, weil bei den nächsten Vieren passiert eigentlich nicht viel, ne? Also die Nummer 19 ist Kay Quick, also R-Truth übrigens, also der war damals auch schon dabei beim Rumble.
War noch jung.
Ja. Der ist immer noch jung. Im Kopf ist er immer
im
noch.
Im Herzen.
Jung. Genau.
Und im, ja.
Dann kommt Velvinus als Nummer 20 rein. Dazwischen, da wird gerasselt, aber es ist nichts Spektakuläres und das ist eher auch dazu, dass man den Ring wieder auffüllt. Nummer 21 ist dann William Regal, der amtierende European Champion. Ich habe mir nur aufgeschrieben, viel Gekloppe und Gewürge dazwischen.
Ja. Und Clotheslines.
Und Clotheslines, genau. Ja, auch viele Spinebusters. Ich finde, wir haben auch sehr viele Spinebuster gesehen.
Stimmt.
Genau, 21 William Regal, Nummer 22 ist dann Taz, der William Regal dann auch relativ flott rausschleudert und hier natürlich wird auf die Geschichte noch mit Taz und Albert so ein bisschen eingegangen, aber du hast es angesprochen, wir brauchen jemanden noch Größeres als Kane oder Albert und das ist dann Nummer 23, nämlich The Big Show kommt hier wieder zurück und der räumt erstmal auf.
ja, war jetzt dann ja auch für ein paar Monate eben weg und hat jetzt da quasi seinen Return gefeiert. Er Clothesline dann erstmal Test out, also wieder Clothesline, mein Gott. Gibt dann auch K-Quick so ein Press Slam, kommt ein Chokeslam für Albert und Bradshaw, Chokeslam für Will Venus, Chokeslam für Hardcore Holly, Chokeslam an Kane. Also ja, da ist tatsächlich mal diese Situation, wo einer reinkommt und es gibt erstmal was für alle.
Genau, und dann ist The Rock derjenige, der dann hier am Ende quasi noch, also er ist der letzte Mann, der noch einen Chokeslam noch nicht bekommen hat, der dann noch dran wäre, aber The Rock dann, finde ich, wie er ist, kontert die ganze Aktion hier mit einem Low Blow, also mit einem tiefen Tritt, und dann gibt's die Schläge, mit denen er dann auch, ja, The Big Show über das Top Rope befördert. Der hat aber gar keinen Bock darauf, dass er hier schon raus ist, zieht dann The Rock nach draußen und, ja, räumt dann erstmal das Kommentatorenpult ab und schickt dann The Rock durch den Tisch, durch das Pult per Chokeslam. Und ja, dann ist Rock quasi erstmal raus und im Ring, da kam nämlich dann noch jemand. Das ist nämlich dann.
Ist nur egal.
Genau. Crash Holly ist dann unter anderem dann auch mit dabei. Und die anderen sind ja auch noch alle da, ne? Also die sind ja nicht eliminiert worden. Also Test und Valvinus und K-Quick. Die haben sich jetzt alle nämlich zusammengetan und die verhauen jetzt erstmal gemeinschaftlich den armen Kane, der jetzt hier auch langsam nicht mehr kann. Und naja, wenn man The Big Show schon hatte, da braucht man noch jemand Großes, Meller, und jemand am besten, der auf dem Motorrad hier in der Halle fährt.
Ja, und vor allem, der Kane helfen kann. Ja, es ist sein Bruder. Es ist der Totengräber, Biker Taker, American Badass, was auch immer. Ja, und kommt natürlich hier seinem Bruder zu Hilfe, weil sie sich da zu der Zeit mal wieder gut verstanden haben, war ja auch nicht immer so. Und dann, ja, gibt's halt das große Rauswerfen, ne? Da wird Bradshaw eliminiert, da wird Crash Holly eliminiert, da wird Hardcore Holly eliminiert, da wird Albert eliminiert, da wird Valvinus eliminiert, was uns zurücklässt mit, ja, dem Undertaker, Kane und einem auf dem Boden liegenden The Rock.
Genau, The Rock ist noch draußen, der macht gar nichts. Und deswegen stehen erstmal sich die Brothers of Destruction hier gegenüber und da wird gefragt, oh, was passiert denn mit den beiden großen, arbeiten die zusammen? Dann starren die sich so ein bisschen in Grund und Boden und bevor sie irgendwas machen können, ertönt dann die Tröte und als Nummer 26 kommt Scotty Tuhotti rein und der arme Kerl, er wird halt hier zerstört, er bekommt ein paar Schläge ab und dann einen doppelten Chokeslam und wird dann rausgeworfen, um nochmal klar zu machen, so, die Brothers of Destruction, die sind nicht zum Spaß hier. Und jemand anders, der auch nicht zum Spaß machen da ist, ist die Nummer 27. Das ist nämlich Stone Cold Steve Austin. Der will eigentlich catchen, wird aber hier schon auf dem Entranceway von Triple H attackiert. Ja, und wir haben es gerade schon angesprochen, Mella, Triple H hatte schlechte Laune und hat die dann jetzt hier auch sehr an Stone Cold Steve Austin ausgelassen.
Ja, und zwar so rabiat, dass Austin auch relativ schnell wie zuvor eben Triple H angefangen hat zu bluten.
Hat geblutet wie ein Schwein, um es auch wirklich mal so auszudrücken.
Ja, also gerade als der auch das eine Mal dann irgendwann so am Boden lag und du diese Blutlache auf diesem Boden hattest, also da hat's mich schon ein bisschen geekelt, muss ich sagen. Ja, wurde eben von Triple H in die Barrikade geschickt, wodurch eben das zustande kam. Währenddessen wird The Rock, der wieder zurück in den Ring gekommen ist, im Ring von Kane und Undertaker eben attackiert werden, während eben Steve Austin von Triple H draußen fertig gemacht wird. Ja, dann haben wir die Nummer 28. Das ist auch eher uninteressant. Das ist The One, Billy Gunn. Ja.
Ja, hallo?
Ist halt da, ne?
Der kommt noch bis unter die Final Four, das muss man ja auch mal sagen, ne?
Ja, das ist tatsächlich. Also was auch immer dieses The One-Gimmick war, außer dass er sich mit dem Nachnamen so halb gereimt hat. Whatever. Auf jeden Fall, er ist da. Und wer auch da ist, sind dann endlich mal die Referees, die dann eben es auch schaffen, Triple H und Steve Austin da voneinander zu lösen, beziehungsweise Triple H von Austin runterzuziehen. Und wie ich schon gesagt habe, ne, also da sieht man dann auch, wie hart Austin blutet. Also das war ja all over the place, wie man so schön sagt. Und ich muss an der Stelle also generell mal Jim Ross auch lobend erwähnen, weil der sich, also ich glaube, der hatte da einen richtig guten Tag. Also wie der teilweise abgegangen ist, auch jetzt gerade an der Stelle, ne, wie der ausrastet hier über Austins Verfassung und auch hier währenddessen im Ring Undertaker den DDT an The Rock zeigt, wie der das verkauft. Das ist schon gut. Also das habe ich dem abgekauft.
Jim Ross zu der Zeit absolut wichtiger Teil des gesamten WWF-Produkts. Ne? Also der hat die Stimmung mit in die Show reingebracht. Der hat da das wirklich sehr, sehr gut untermalt. Also das hat nichts mit guten Tag zu tun, sondern da war der halt einfach noch gesund. Das ist halt so der Unterschied.
Ja, okay. Ja, gut.
Und ein paar Jahrzehnte jünger als jetzt zuletzt ja. Bei AEW oder so. Ne?
Also man unterschätzt das aber auch immer so ein bisschen, was ein guter, und ich betone wirklich guter Kommentator ausmachen kann, was das für einen Unterschied macht.
Das stimmt. Ja, und aber wie du schon sagst, ne, also also Jim Ross ist ja auch eine Stimme der Attitude Era eigentlich damals gewesen. Ne? Diese großen Momente sind auch durch Jim Ross mit kreiert worden. Absolut. Großer Moment übrigens auch der Entrance von Nummer 29.
Das, oh ja.
Ne, da kam nämlich dann Haku zum Ring. Und sag ich jetzt, Haku, warum denn das? Das Sensationelle hier ist eigentlich die Tatsache, dass Haku zu dem Zeitpunkt der amtierende WCW Hardcore Champion gewesen ist. Und der ist hier quasi bei der WWF aufgeschlagen. Das war schon eine kleine Sensation damals. Da war jetzt nicht der allergrößte Name, aber das war quasi ein Titelträger aus der gegnerischen Promotion. So, zack. Und der legt sich dann hier erstmal mit Undertaker und Kane an. Austin liegt weiter blutend draußen und dann kommt Nummer 30 und das wissen wir, wer es ist. Es ist natürlich Rikishi. Rikishi auf dem Weg zum Ring denkt sich, ach guck mal, da ist der Austin, der ist ja nicht ganz da. Nehme ich den mal mit. Aber Austin ist dann wieder fit und
nehme ich den mal mit. Aber Austin ist wieder fit.
Ja.
Was ich reimt, kleine Olaf Bleich Reimefuchs.
Genau.
Oder doch der Weihnachtsleopard.
Ja, vielleicht auch das. Ja, Austin wehrt sich auf jeden Fall. Kommt dann zurück in den Ring, schickt dann da auch Haku mit einigen Schlägen oder Clothesline raus. Ja, und dann geht's halt im Ring weiter wild zur Sache, Mella. Und jetzt sind wir auch langsam Richtung Zielgeradio unterwegs.
Ja, also Haku, der dann eben eliminiert wird, lässt uns mit 6 Leuten im Ring verbleibend. Und das ist so, jetzt hoffentlich kriege ich's zusammen und vergesse niemanden. Undertaker, Rikishi, Rock, Austin, Kane,
Und Billy Gunn.
Ja, siehst du, der ist so wichtig, ich habe ihn vergessen. Du hast es gerade noch gesagt, Mensch. Ja, auf jeden Fall, Taker schnappt sich dann erstmal Rikishi, zeigt dann Chokeslam, versucht dann auch danach The Rock rauszuschmeißen, der sich ja da festhalten kann. Kane big booted, ist das ein Verb?
Ja.
Big booted Austin, während Rikishi den Undertaker super kickt, was ich nicht habe kommen sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das reicht tatsächlich auch, um den Undertaker zu eliminieren.
Ja.
An der Stelle.
Das war eine große Überraschung damals, weiß ich noch. Ne? Dass Rikishi hier so schnell, davor hat ja der Undertaker noch sich so ein bisschen sein eigenes Grab geschaufelt. Haha. indem er ja die Headbutts gegen Rikishi versucht hat, also 2 in Folge. Und die haben ja nicht funktioniert. Und danach gab es ja den Superkick und der hat ihn dann eben rausgeschickt. Das fand ich schon überraschend. Also damals wie heute, dass das so einfach geht. Weiß ich, die Maven-Sensation gegen den Undertaker, aber schon eine große Nummer auf jeden Fall. Ja, und dann geht's ein bisschen weiter. The Rock kümmert sich dann um Rikishi, aber der kommt relativ schnell zurück, squasht Rocky dann auch in der Ecke, will dann den Bonsai-Drop zeigen, aber das klappt dann eben nicht. Habe ich Bonsai-Drop gesagt? Das ist natürlich der Bonsai-Drop. Mhm. Hat nichts mit den kleinen Bäumchen zu tun.
Ich? Nee. Dachte ich immer. Früher tatsächlich. Ohne Spaß, ich dachte immer Bonsai-Drop. Hä?
Nee, das ist der Bonsai-Drop.
Also bei Yokozuna damals noch, als Kind, wohlgemerkt. Aber ja.
The Rock auf jeden Fall wieder auf den Beinen, bevor hier der gewaltige Hintern von Rikishi auf ihn runtersausen kann. Es gibt den Low Blow und damit befördert er Rikishi dann auch raus. Was ich an dieser Szene besonders mochte, ist, dass du im Hintergrund gehört hast, wie der Undertaker mit seinem Motorrad weggefahren ist.
Ja, und damit sind die Final Four The Rock, Kane, Steve Austin und Billy Gunn.
Richtig. Wobei Billy gar nicht allzu lange drin bleibt. Der wird relativ fix von The Rock eliminiert. Und dann bekommen wir ja hier so dieses erste Aufeinandertreffen von den beiden Main-Eventern von WrestleMania, nämlich The Rock und Stone Cold Steve Austin. Und ich muss dich da mal fragen, also wie gut kann denn bitte schön ein Austin bluten, dass der immer so eine perfekte Maske dann im Gesicht hat, oder?
Ich habe keine Ahnung. Also A, das Blut muss ja flüssig wie Schwein gewesen sein. Normales Blut fließt so ja nicht, so dass du dann auch eine richtige Blutlache hast. Da musst du schon eine richtig böse Vene oder Ader erwischen. Deswegen, also keine Ahnung, ob der vorher schon sich gut was reingezogen hat an Alkohol. Das ist ja blutverdünnt. Oder was er gemacht hat. Aber das fand ich auch sehr beeindruckend. Und das ist ja auch wirklich, also nicht nur, dass es da an der Seite irgendwo landet, das wirkte komplett einmal drüber. So eine richtig schöne Crimson Mask. Also ja. Ja, da war ich auch beeindruckt.
Okay.
Beziehungsweise bin es immer, wenn der so, der blutet ja immer so schön.
Ja, also. Das sind halt geile Bilder, die allein dadurch erzeugt werden, ne? Auch dann, natürlich, dann bekommen wir das Close-up von beiden Gesichtern, die sich da gegenüberstehen. Das ist schon was Großes gewesen. Ja, und die duellieren sich dann hier auch erstmal, ne? The Rock will den Rockbottom zeigen, Steve Austin kontert, dann aber zeigt den eigenen Stunner. The Rock mit dem absoluten Stunner-Sell, wie es nur er kann, ihr kennt das, ne? Mit diesem halben Handstand nach hinten. Austin dann on fire, Thes Press gegen Kane. Es gibt noch einen Low-Blow gegen Kane. The Rock kommt aber dann relativ schnell wieder zurück mit dem Rock Bottom gegen Austin. The Rock wirft dann Kane durch das zweite Seil, sodass hier Austin und The Rock alleine zurück sind. Die beiden geraten da logischerweise aneinander. Austin versucht, The Rock rauszuwerfen. Der befreit sich hier mit dem Eye-Gouge. Danach versucht The Rock, Austin rauszuwerfen. Und die beiden, ja, verknäulen sich dann so ein bisschen im Seil, sodass Kane von hinten ankommen kann und will quasi beide eliminieren. Aber nur The Rock fällt raus, während Austin sich noch festhalten kann. Ja, und Kane jubelt dann ganz kurz, aber Austin ist natürlich noch drin. Ja, und jetzt haben wir hier die Final Two, liebe Mella, nämlich Austin und Kane. Und da muss man ja sagen, Kane hier seit Nummer, wie viel war er? 6, 7 im Ring. Und
ich könnte jetzt nachgucken, aber ich kann es dir nicht sagen.
Er war Nummer 6. Ich habe es gerade mal kurz nachgeschaut. Also ein langes, langes Match schon in Knochen. Austin die Attacke. Und trotzdem ist dann Kane immer noch die Maschine hier, die auf dem Vormarsch ist und eigentlich Steve Austin am Rande einer Niederlage hat.
Ja, Kane an der Stelle mit 11 Eliminierungen.
Ja.
Habe ich mir extra notiert. Ich habe mitgezählt. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob's Commentary auch gesagt hat, aber ich habe mir tatsächlich eine Strichliste gemacht, weil ich, das war eine Sache, die ich von dem Rumble nämlich nur wusste, dass Kane da sehr dominant ist. Ja, Austin, der da eben versucht, dann auch auf Kane loszugehen, der kann den aber abfangen und einen Chokeslam zeigen. Und ja, du hast es gerade gesagt, ne, Kane an der Stelle, circa 50 Minuten sowas ist der schon im Match, aber immer noch am Drücker Austin, der da voller Blut ist. Also diese Ausgangslage ist schon ziemlich krass. Austin schafft's dann aber, Kane auch einen Low Blow zu geben. Also es kommen sehr viele Low Blows in diesem Match vor, fällt mir jetzt erst auf. Kane, der dann eben rausrollt zum Boden, sich da einen Stuhl schnappt, das kriegt aber Austin mit, tritt Kane den Stuhl dann aus den Händen, wird dann aber in den Tombstone genommen, beziehungsweise Kane versucht das, Austin schafft dann aber sich da raus zu wiggeln und bringt dann an der Stelle auch seinen Stone Cold Stunner durch.
Genau. Den großen Stone Cold Stunner, aber Kane davon gar nicht so beeindruckt. Er steht relativ schnell wieder auf und ist hier wieder auf dem Vormarsch und dann Austin mit der einzigen Chance, die ihm noch bleibt. Er schnappt sich den Stuhl und dann sind wir wieder in der guten alten Attitude Era.
Ja.
Drei heftige Chair Shots hier an den Kopf. Kane endgültig ins Wanken. Mella, bevor wir jetzt hier zur Eliminierung kommen, aber diese drei Chair Shots, auch saftig, oder?
Ich hoffe einfach mal, dass die Maske da ein bisschen was abgefangen hat, weil ansonsten, vor allen Dingen, das war ja nicht die, auch da, das war doch so ein relativ stabiler Plastik, war der nicht so ein beiger Klappstuhl?
Ja, ja.
Das war ja auch noch so ein anderer Stuhl, als die heute nehmen, wo relativ zügig auch hier das Sitzpolster rausfliegt. Das ist da nicht passiert. Das blieb schön drin.
Nee.
Und das war auch immer noch sehr stabil nach dem ersten und dem zweiten Stuhlschlag, selbst nach dem dritten.
Ja, ja, ja. Aber es war natürlich ja auch ein geiles Bild, ne? Einfach die Tatsache, dass du, dass Kane so stark gewesen ist. Du musstest dem hier dreimal den Stuhl in die Fresse kloppen, davor noch den Stunner. Und der stand ja immer noch, ne? Der ist ja nur, wie Frankensteins Monster hier drei Schritte zurückgegangen, quasi ins Seil getaumelt. Aber er ist jetzt nicht klar zu Boden gegangen oder liegen geblieben oder sonst irgendwas, sondern, ja, drei Stuhlschläge, der wankt ins Seil und Orson kann ihn da mit der Clothesline rausbefördern und Stone Cold Steve Austin gewinnt dann eben den Royal Rumble 2001. Blutend, aber zum Glück sind ja dann die Biere relativ schnell parat, die dann das Blut aus seinem Gesicht wieder wegspülen. Mella, Finish-Phase, wie hat's dir gefallen?
Ja, herrlich. Ja, also dadurch, dass halt auch zum Schluss, ne, so Leute wie eben Undertaker, Kane, also sind wir mal ehrlich, der Einzige, der da so ein bisschen rausgefallen ist, war eben Billy Gunn in der Finish-Phase. Dadurch, dass da Leute drin waren, wo man wirklich geglaubt hat, okay, das, also es könnte jetzt Undertaker sein, es könnte Kane werden, es könnte Rock werden, es könnte Austin werden, vielleicht machen sie auch, warum auch immer, Rikishi zum Sieger, sie werden es kaum Billy Gunn geben, aber ist halt dabei. Ne, dadurch, dass du so viel Auswahl hattest an Main-Eventern, die dann noch am Ende drin waren, und nicht, wie es manchmal ist, ja, okay, ne, du hast halt da noch drei Mid-Carder, ein, der in der Lower-Card ist und vielleicht ein oder zwei Main-Eventer, wo du halt weißt, entweder wird's der oder der. Das war schon spannend. Und auch eben diese letzte Eliminierung von Kane mit den Stuhlschlägen, Rock, der da vorher eben, ja, ausgeschaltet war und dann nochmal zurückkam, Austin, der ausgeschaltet war und dann nochmal zurückkam und das Ding sogar gewinnt. Fand ich geil. Punkt.
Ja, richtig, richtig gute Schlussphase eines sehr, sehr guten Rumbles, muss ich auch mal dazu sagen. Das Rumble-Match abwechslungsreich. Also trotz einer, obwohl es eine merkwürdige Struktur gehabt hat, war es halt immer unterhaltsam. Am Anfang diese Brudergeschichte, dann so ein bisschen Comedy mit Drew Carey, dann diese Hardcore-Phase, dann natürlich auch der rote Faden in Form von der Big Red Machine, Form von Kane, die großen Namen dann zum Schluss, die Verquickung auch mit der Fehde von Steve Austin und Triple H, die auch Steve Austin natürlich nochmal hier haben als Kämpfer dastehen lassen. Da war vieles dabei, was sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und der Rumble 2001 gehört in meinen Augen wirklich zu den fünf besten Rumbles, die wir haben. Der ist echt unterhaltsam, hat eine kleine Länge so im, ich sag mal, im dritten Viertel? Komische. Weißt du, was ich meine? Also, yeah, wenn dann hier Bradshaw, Albert, Kay Quick und die alle reinkommen, bevor The Big Show quasi reinkommt, da merkt man so, okay, jetzt müssen wir gerade Zeit totschlagen, wir müssen erstmal Leute wieder in den Ring kriegen, damit wir zum nächsten großen Spot kommen und das dann das ganze Geschehen wieder ein bisschen beschleunigt. Aber ansonsten, Mella, bin ich hier mit dem Rumble-Match super, super zufrieden. Wie ging's dir da?
Das war eine super weirde Struktur, aber dadurch war es halt immer abwechslungsreich und ich hab mich echt unterhalten gefühlt, selbst wenn das so was Dummes war wie mit Drew Carey und so. Ich mochte sehr die Dominanz von Kane. Ich mochte eben diese Verstrickung mit der Story um Triple H und Steve Austin und dieses, ne, ja, wird er überhaupt nochmal zurückkommen? Ähnlich wie bei The Rock, der dann eben vom Big Show abgefertigt wurde, der auch nochmal zurückkam. Ich mochte das Hardcore-Segment auch sehr gerne. Das war super erfrischend. Einfach weil das total Rumble-untypisch eben ist. Also von daher, ich mochte das sehr. Und wie du sagst, ne, klar, das hatte diese kurze Länge, haha, mit diesen ganzen Zwischenleuten, sage ich jetzt mal. Aber mir war halt dann eben auch klar, okay, da kommt jetzt gleich der nächste Big Man und räumt halt auf. Es gibt halt immer so Strecken im Rumble und du musst halt 30 Leute da irgendwie reinbringen, weil es halt nur mal 30-Man-Rumble ist. Und dann brauchst du halt auch diese Phase. Sei es, damit sich einer mal ein bisschen ausruhen kann, sei es, ne, damit die Zuschauer mal kurz durchatmen können. Gut, gab auch die Comedy-Segmente, wo das war. Aber ja, du musst halt auffüllen, du musst ein bisschen Zeit schinden. Und ich fand das okay. Hat mich jetzt nicht mega gestört. Also wie gesagt, alles in allem war dieses Rumble-Match echt richtig unterhaltsam, genauso wie fast der ganze Rumble-Pay-Per-View.
Fast. Ja, insgesamt die Show, also der Rumble 2001, finde ich trotzdem echt eine runde Sache. Auch mit dem Opener, der war absolut in Ordnung. Das Leitermatch war hervorragend. Das Championship-Match zwischen Angle und Triple H war overbooked, aber spaßig dabei und auch mit gutem Wrestling dazwischen. Na gut, und das einzige Stinker-Ding, was wir hier eben gehabt haben, war dieser krude Match-Angle zwischen Ivory und Shiner. Hätte ich nicht gebraucht, hat aber jetzt auch nur 5 oder 7, 8 Minuten gedauert. Also insofern, bei einer fast 3-stündigen Show kann ich damit leben.
Ja. Na? Ich sehe, wir sehen das wieder sehr ähnlich.
Ja. Wie ist hier deine Bananenwertung, liebe Männer?
Wie viele Bananen haben wir noch?
8.
8? Gut. Oh, gehe ich so weit, wie meine erste Intention eigentlich war? Oder überlege ich nochmal? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, meine erste Intention waren 7 Bananen. Ich habe nur eine für dieses Frauending abgezogen plus das bisschen zu lange, der bisschen zu lange Anfang vom Title Match. Ich bin bei 7.
Wirklich?
Jetzt verunsichern Sie mich. Nein, doch, ich bin heute mal, also, es tut mir leid, ich war halt wirklich knapp 3 Stunden super unterhalten. Wir hatten einen Showstealer von einem Match mit Benoit gegen Jericho. Der Rumble war untypisch, aber auch super unterhaltsam. Selbst obwohl ich wusste, wer gewinnt, war ich mir zwischendurch nicht mehr sicher. Und ja, nee, doch, 7 von 8 Bananen.
Auch hier wieder nicht vergessen, das Ding ist 23 Jahre alt, ne? Um das nochmal aufzugreifen. Ich finde auch, das war ein richtig, richtig gutes Ding. Insgesamt ein ganz starker Pay-Per-View. Ich habe es gerade gesagt, mit dem Stinker, der eben dazwischen gewesen ist, mit Ivory und China, aber es ist nun mal, wie es ist. Aber so insgesamt, ich würde dem Ding halt auch eine 6,5 oder eine 7 geben, weil das einfach von vorne bis hinten eine rundum gelungene Show ist. Der Rumble ist extrem stark, das Titelmatch ist mega unterhaltsam und hat auch gutes Wrestling dabei, das wollte ich auch gerade nochmal ganz kurz hervorgehoben haben. Das IC-Title-Match, ich meine, da werden natürlich einige aufgrund der Personalie Chris Benoit sagen, da habe ich vielleicht nicht mehr ganz so viel Spaß damit, dass die beiden sich hier so die krassen Bomben um die Ohren hauen, aber objektiv betrachtet ist das wahrscheinlich eines der besten Einzelleiter-Matches, die wir in der WWE-Geschichte haben. Ich glaube, soweit können wir gehen, mit einer ganz kreativen Art und Weise, wie hier die Leiter eingesetzt wird. Das Opening-Match zwischen Dudleys und Edge und Christian war absolut solide, kann man absolut so machen. Hast eine heiße Crowd gehabt, die hier zufrieden nach Hause geschickt worden sind mit dem Titelwechsel. Nee, ich bin bei dir. Also ich würde das auch in dem Segment hier abfrühstücken. Und das hat mir auch wirklich Spaß gemacht, die Show nochmal zu schauen. Das muss ich auch nochmal sagen. Ne? Also wir haben ja auch schon mal hier so Pay-Per-Views gehabt, wo du gedacht hast, oh, warum habe ich das nochmal zur Wahl gestellt? Aber das war jetzt auf jeden Fall keiner davon. Ich finde, das war ein rundum gelungener Pay-Per-View, der jetzt auch 23 Jahre später noch richtig Spaß gemacht hat, oder?
Ich bin da, wie gesagt, absolut bei dir. Also ich war durchgängig unterhalten und stellenweise auch beeindruckt.
Ich bin gerade ein bisschen entsetzt darüber, dass der Wrestling Observer offensichtlich nur 3¼ Sterne für den Rumble gegeben hat.
Was?
Finde ich auch ein bisschen wenig.
Dave Meltzer, wir müssen reden.
Genau das. Ich frage mal Markus, der doch mal da. Der soll mal die Telefonnummer von ihm rausrücken.
Standleitung, los.
Genau das. Nee, aber dann würde ich sagen, sind wir, glaube ich, an der Stelle auch durch mit der Classic Review. Mella, hast du noch was zu sagen?
Gegenfrage. Oh. Wer gewinnt in Rumble 24 und wer sorgt für eine Überraschung?
Cody Rhodes, Hulk Hogan kommt das Nummer 30 rein.
Wir sollten das jetzt an dieser Stelle beenden. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören und wir machen an dieser Stelle den Deckel drauf.
Genau, was Mella sagt und ich sag wie immer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Supporten und dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.